Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode verschlägt es mich auf die Elbe, wortwörtlich gesprochen. Denn dort treffe ich den TV-Koch und Gastronomen Tarik Rose auf seinem legendären Schiffsanleger-Restaurant Engel, wo früher schon Christian Rach und Tim Melzer gewirkt haben und Tarik heute mit klarem Kompass und ehrlichem Handwerk überzeugt. Bekannt als TV-Koch aus diversen NDR-Formaten, wie unter anderem mit Ernährungsdoc Matthias Riedel und natürlich der ZDF-Küchenschlacht, spricht er mit mir über seine Reise vom Koch zum Gastgeber mit Haltung und darüber, dass er der Gastronomie fast schon mal Bye-bye gesagt hätte. Es geht um nachhaltige Küche ohne Dogmen, um Fleischalternativen, die er lieber lässt, und um Gerichte, die die Gäste überraschen und begeistern. Tarik, der ein passionierter Hobbyfotograf ist, erzählt, wie sich Gastfreundschaft anfühlen muss und warum er selbst wieder mehr kocht. Und wieso Vertrauen für ihn die wichtigste Zutat ist und wo er selbst gerne essen geht. Ein Gespräch mitten aus dem Leben auf der Elbe mit einem Koch, der Haltung serviert statt heiße Luft. Jetzt viel Spaß beim Reinhören. Aber bevor es jetzt mit Tarik Rose losgeht, hört ihr noch eine Werbeunterbrechung unseres Kooperationspartners Anuga. Und man kann schon fast sagen, der Countdown läuft. Die Anuga 2025 rückt näher. Am 4. Oktober geht es los. Und der Ticketshop ist ab sofort geöffnet. Sichert euch jetzt schon euer Ticket für die weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel und Getränke. Mit rund 140.000 Fachbesuchenden aus 200 Ländern und rund 7.900 Ausstellern aus sage und schreibe 118 Ländern übertraf die Anuga 2023 alle Erwartungen. Und auch 2025 wird es wieder ein unvergleichliches Event werden. Seid dabei, wenn Innovationen, Trends und zukunftsweisende Lösungen auf der Anuga präsentiert werden. Entdeckt neue Geschäftsmöglichkeiten, knüpft wertvolle Kontakte und erlebt die neuesten Entwicklungen der Branche. Also verpasst nicht die Chance, Teil dieser globalen Plattform zu sein. Holt euch euer Ticket jetzt und seid bereit für die Anuga 2025. Alle Informationen findet ihr unter anuga.de. Und den Link haben wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also, wir sehen uns auf der Anuga. Das war die Werbung und jetzt geht's los mit Tarik Rose. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß! Das ist der schönste Arbeitsplatz Hamburgs.
Er ist schon schön, ne?
Vor allen Dingen kommen hier auch ein paar Pötte vorbei.
Hier kommen Pötte vorbei und du bist hier so, du bist natürlich ein bisschen weiter draußen, aber du hast hier so eine, du hast eine Stille auf der einen Seite, aber auch so viel Trubel. Also jedes Schiff, was hier rein will, in Hamburger Hafen, muss an uns vorbei.
Ja.
Ansonsten wird es schwer.
Guckst du denn noch nach Schiffen? Interessiert dich das noch, was vorbeifährt?
Also ich gucke auf jeden Fall. Und wenn das Licht besonders ist und wenn die Situation ist, dann fesselt mich das immer so sehr, dass ich manchmal mich sogar ärgere, dass ich gerade in der Küche stehe, nicht meine Kamera rausholen kann und dann rausgehen kann und ein Foto machen. Weil es gibt immer wieder, ey, jeder Moment ist anders, jedes Licht ist anders. Und du stehst hier manchmal und denkst so, ey, wie krass ist unsere Welt. So, ne? Das ist so ein wunderschöner Planet und was wir manchmal damit machen, ist echt absurd. Ne?
Eigentlich ist das schon ein Schlusswort. Ne? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen erstmal, moin.
Erklär mal, wo sind wir? Wir sind in Hamburgs Westen an der Elbe.
Das ist schon der erste Fehler. Wir sind nicht an der Elbe, sondern wir sind auf der Elbe. Das muss man immer mal sagen, weil wir sind ein schwimmender Ponton. Ja, ja. Das ist ein Fähranleger. Und so eine gewisse Seefestigkeit musst du natürlich mitbringen, wenn du hier bist. Ne? Ach,
das kannst
du
schon mal schauen.
Ja, natürlich. Ich kann jetzt, kannst du die Uhr nachstellen? Abends so ungefähr 20 Uhr, wenn die Helgoland-Fähre, der Katamaran vorbeifährt. Ne? Der macht andere Wellen und dann fängt das auf Garantie an zu schwanken. Dann sitze ich manchmal bei den Gästen und sagst so, ja, komm, oder steh bei den Gästen. Und dann sage ich gleich, ich würde sagen, zu schaukeln. Und die so, ja, ja, ist okay, ja. Mm. Und dann auf einmal schaukeln sie so, woher wussten die das?
Ja, okay, auf der Elbe.
Genau.
Hab verstanden.
Mhm. Ja, das ist ja, es ist ja wirklich, also wenn man gesagt so, wir sind halt nicht dran, sondern wir sind drauf. Und das ist das Besondere. Und
das macht auch den Unterschied, ne?
Ja, so habe ich auch ein bisschen blöd geguckt, als ich damals nach Hamburg gekommen bin und das erste Mal so am Telefon hier, ich habe so ein Vorstellungsgespräch am Telefon gehabt. Ich bin in Hamburg und wollte eigentlich raus aus der Gastro und habe eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt. Suchte nur einen Job so, um das mal irgendwie kurz zu überbrücken und habe mich hier beworben. Und dann habe ich damals Milenko, der jetzt unten das Marseille macht, am Telefon gehabt. Und dann habe ich dran gehabt und dachte so, seinen osteuropäischen Slang gehabt und dachte so, ja, wir sind hier Fähranleger und hier und da. Und habe ich gedacht, muss ich da jetzt mit der Fähre rüberfahren, wenn ich da hin will? Und dann kam ich hier an und dachte so, was für ein krasser Ort. Damals war das Ding noch so ein bisschen klappriger. Mir wurde ja ein bisschen neu gestrichen, ein paar Sachen anders gemacht und so. Aber es war schon ein besonderer Ort. Ich konnte erst gar nicht glauben, was das ist. Und dann habe ich echt festgestellt, das Ding ist ja tatsächlich auf der Elbe und schwimmt, das Ding.
Ja.
Ich bin wirklich so ein Wassermensch. Also ich brauche schon das Wasser. Deswegen ist das mein Seelenort hier, weil ich muss ans Wasser.
Aber du kommst ja auch vom Wasser, ne?
Ja. Also ich komme aus Kiel und in Kiel ist halt auch ein bisschen Wasser. Als Kind sind wir immer raus Richtung, da gibt es auch einen Strand, der heißt auch Falkenstein.
Ja.
Und das passt ja richtig gut mit Hamburg zusammen. Und da war ich als Kind relativ häufig. So, meine Mutter hat mich dann immer ab ins Auto eingesagt. Die Erwachsenen haben dann am Strand oft geschlafen, weil die vielleicht irgendwie abends auch ein bisschen viel gefeiert haben oder sonst was oder irgendwas war. Und ich habe dann mich am Strand amüsiert.
Du hast dich über die Lebensmittel hergemacht. Was gab es denn bei euch am Strand? Also bei uns gab es immer Frikadellen. Und Hähnchenkeulen und Kartoffelsalat.
Ja, also Kartoffelsalat war auch immer mal ein Thema. Es gab also Schinkenwurst oder der sogenannte Bierschinken.
Ah.
Kennst du ja so, ne? Also okay, ist ja damals so Metzgerhandwerk in richtig gut. Und meine Mutter hatte so die Angewohnheit, immer eine richtig dicke Schribbe, so schönes, knuspriges Brötchen, einfach nur aufgeschnitten. Und dann gab es so einen kleinen Finger. Es kommt immer auf den kleinen Finger an, aber ich würde mal sagen, so ordentlich so mein kleiner aktueller Finger.
Also kein kleiner Kinderfinger, sondern
so ein richtiger. So eine richtige Scheibe davon runtergeschnitten, einfach nur dazwischen geklappt. Und das war oft so auch die Stulle, die es dann irgendwie so am Strand gab.
Und das ist natürlich auch herrlich, ne?
Ja.
Also ich habe da auch so ganz tolle Kindheitserinnerungen dann. Wenn wir von Hamburg so hochgefahren sind, wir haben es nicht so weit geschafft bis Kiel. Wir sind so eher Scharbeutz oder Timmendorfer Strand gelandet.
So gar nicht so ein großer Unterschied, oder? Von der Entfernung?
Ja, aber irgendwie war das immer unsere Ecke.
Ja, das
da,
ist
wo
von
alle
Hamburg
hinfuhren.
Aus,
ne?
Auch.
Und, und das war immer, ich fand das immer toll.
So, wenn der Hamburger Schickimicki-Adel rausfährt, so, ne? Dann immer schön Scharbeutz, so, das ist schon eine nette Ecke. So.
Das war das Nächste.
Ja, es war auch so ein bisschen elitär.
Es war auch Hart Krug dabei. Also Ralf Krug ist ja nicht so elitär.
Nee, okay.
Aber kulinarisch fehlt da ganz viel in der Lübecker Bucht. Das ist leider so. Da haben wir nicht genug. Also solltest du dich nochmal mit deinem Wasserfable irgendwo anders engagieren wollen. Aber du bist, glaube ich, eher dann würdest du eher an die Nordsee gehen, ne?
Ja, ich weiß nicht. Also Lübeck ist so, ich komme ja aus Kiel, ne? Da gibt es ja viele Rivalitäten, sowohl beim Fußball als auch beim Football. Ich habe ja in Kiel Football gespielt. Da gab es immer so, Lübeck war damals so in den Anfangszeiten immer so der Hauptkonkurrent, die Lübeck Cougars so und die Kiel Baltic Hurricanes. Das war immer so mal so das... Das war immer das Turnier, was es dann immer so gab, wenn es mal um den Landespokal oder irgendwas ging. Insofern, also Lübeck mochte ich immer sehr gerne. Ich habe ab und zu mal da gekocht, also Events wurde mal gebucht für Veranstaltungen und hat leider das gleiche Schicksal, so ein bisschen wie die Kieler Innenstadt, so dass dieses Aussterben des guten Einzelhandels und der guten Geschäfte dort. Ich glaube, du hast da, glaube ich, sowohl in Kiel als auch jetzt in Lübeck, glaube ich, nur noch Backshops und Schuhläden irgendwie so oder 1-Cent-Läden irgendwie so.
Handyshops noch oder auch nicht mehr.
Handyshops wahrscheinlich auch noch.
Und eine Barber hast du noch, Barbershops.
Ja, das hast du auch. Die sind ja auch inflationär.
Und Dönerbuden auch.
Ja.
Isst du gerne Döner?
Ich liebe Döner.
Ja?
Ich liebe Döner. Ich finde, das ist so für mich eins, also es war meine erste richtige, dolle Streetfood-Liebe.
Ja?
Ja, definitiv. Wir haben in Kiel auch wirklich richtig gute Dönerläden gehabt. So, es gab es vorher so, der hieß Alanya, war oben in der Holtenauer Straße. Die haben da so eine kleine Maschine gehabt, wo du gesehen hast, wie das Dürüm durchgelaufen ist, was sie am Frischstand gemacht haben, geröstet, haben sie stehen gehabt, so hier, unser Rind kommt von da und da und das kommt von da und da. Die haben das damals schon echt früh gemacht und die Dinger waren echt juicy, saftig, mit dem frischen Gemüse. Und eigentlich ist, das ist, wenn das geil gemacht ist, ist es hier eigentlich auch echt super Food.
Also. Ist es. Also, aber ist es ja wie bei allem, ne?
Ja.
Du kannst es gut machen und du kannst es schlecht machen. Du kannst gute Zutaten benutzen und du kannst schlechte Zutaten benutzen.
Das ist leider so. Und das ist aber halt auch so, dass das ist so das erste Unverständnis, was ich in unserem Job habe. Also, weißt du, Gastro-Kochen ist ja nicht das Easyste. Sondern das ist, in der Gastro zu arbeiten ist ja auch immer eine Herausforderung. Wenn du deinen Job gut machst in der Gastro, hast du jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Du hast, jeden Tag wirst du belohnt mit Menschen, die dankbar sind für das, was du machst. Und deswegen verstehe ich die nicht, die das so lieblos machen, weil es ganz einfach, denen fehlt doch am Ende des Tages einfach so dieses kleine Klopfen und Mensch, das hast du gut gemacht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, der die Gastro auch so unbeliebt macht, weil viele sich gar nicht so die Mühe geben und das auch von Betreiberseite manchmal zu viel Profitgedenke dabei ist. Ne?
Und du meinst, das kommt dann gar nicht an? Ne, diese Anerkennung, genau. Und wenn ich die nicht habe, dann ist es ja egal.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, in unserem Job.
Ja, stimmt, also, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber mir ging das ja jetzt auch so. Ich habe ja mal so Gastro im Kleinen jetzt gemacht mit meinen Omas.
Ja,
hast mich da besucht. Und da, also das habe ich so sehr gemerkt. Also mir hat das ganz viel gebracht, ja. Ich habe natürlich auch ganz viel mit den Gästen gequatscht, aber ich habe es gemerkt, was es bei den Omas ausgelöst hat. Dass die plötzlich Anerkennung fanden, dass die gelobt wurden. Ja. Wenn ich es erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil ich habe ja so gesagt, so, geh mal raus, ja, Irmgard, geh mal raus und frag mal, ob es schmeckt. Nee, mach ich nicht. Da hat die Schiss davor. Und dann kamen die wieder. Nee, manchmal kamen sie gar nicht wieder.
Weil ja, sie erstmal eng geblieben sind.
Haben sich an den Tisch gesetzt.
Ja, und das ist,
kenn ich. Und kamen dann wieder rein in die Küche und haben gesagt, die finden es alle gut.
Das ist wirklich dieser magische Moment, wenn du so abends durchgehst und dann weißt du halt, wofür du es tust. So, ne? Und das ist... es ist wirklich der schöne Moment so zum Abschluss. Und manchmal fragen die Gäste auch so, ja, sie hören das ja so oft, sie wollen das bestimmt nicht nochmal hören. Ich so, wissen Sie was, heute ist Sonntagabend, Montag, Dienstag haben wir einen Laden zu. Wenn ich heute Abend mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gehe, lassen Sie alles raus. Alles rauslassen, nicht zurückhalten. So Lob kann man nicht überdosieren.
Aber du bist ja auch gern beim Gast.
Ja, doch.
Ja?
Also ich...
du bist ja, kann man ja nicht anders sagen, ein kommunikativer Mensch.
Ich laber viel, kannst du auch so sagen.
Hast du das immer schon gemacht eigentlich? Hast du immer schon viel gelabert?
Ja.
Ja?
Ja.
In der Schule auch schon?
Oh, ich glaube ja. Ich weiß, es ist Schwätzer.
Echt? Ja?
Ja, oh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ich habe immer, also ich glaube, ich habe, so ganz ruhig war ich nie. Ich konnte mich immer sehr mit mir selbst beschäftigen. Also ich habe mir oft in Situationen, reiche ich mir selbst auch. Und kann das, also momentan komme ich halt nicht dazu, weil so viel Traffic auf dem Kanal ist irgendwie so bei mir, aber grundsätzlich reiche ich mir, aber wenn ich irgendwie mit Menschen zusammen bin, habe ich irgendwie immer so ein Sendebedürfnis. Ich versuche, und das ist so ganz schweres Learning, weil mich fragen viele Menschen auch so viel. Und wenn du so viel gefragt wirst und so viele Fragen auf dich reinprasseln, wirkst du manchmal unhöflich, weil du gar nicht dazu kommst, selber zu fragen.
Ja.
Es ist echt ein Thema.
Ja, ja.
So, und das versuche ich immer schon so jetzt mittlerweile einzubauen und so ein bisschen zu durchbrechen, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich dadurch wachse, lerne und einfach auch ein bisschen ja, die Menschen sehe und auch verstehe, was die machen, wer die sind.
Naja, aber durch deine mediale Präsenz ist das ja auch so, dass die Menschen denken, der weiß ganz viel. Ja, und den kann man auch mal fragen. Und dir wird wahrscheinlich auch noch ganz viel mehr angedichtet, ja?
Oh, das ist herrlich.
Oder die werden dann denken, das weiß er doch bestimmt auch noch.
Ja, super. Ich war letztens hier unten an der Elbmeile, da war hier so die Hausmesse hier beim Frische Paradies irgendwie so. Und ich wollte eigentlich nur was einkaufen und habe total vergessen, dass es ist, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Ne?
Ja.
Also wenn ich Zeit gehabt hätte, genieße ich solche Veranstaltungen auch mal, dann gibt es auch ein Gläschen Wein, aber ich hatte eigentlich Zeitdruck. Und dann so, ich war gerade drin. Und dann kam so eine ältere Dame und sagte so, jetzt wo ich sie hier habe.
Alleine wo ich sie hier habe.
Jetzt wo ich sie hier habe. Der Apfelbalsam, von dem sie immer reden. Welchen nehmen Sie denn da? Mhm. Was ist denn das? Wie darf ich denn das verstehen? Mhm.
Können wir mal zum Regal.
Dann habe ich zu ihr gesagt, so, ist ganz einfach, weil den kaufe ich ab und zu hier. Mhm. Dann bin ich zum Regal gegangen, habe ihr den gezeigt und sagt sie, ja, der ist ja schon ein bisschen teurer, da kriege ich bestimmt Ärger, aber das ist mir wert.
Wenn Sie es sagen. Ja, das so, wird, so läuft das auch zu Hause. Das hat der Herr Rose. Der ja. Herr Rose hat mir das gesagt. Ja, ich soll den nehmen. Ne?
Das ist schon, also ich bin total happy, weil die Rückmeldungen, auch diese medialen Rückmeldungen, sind total schön. Also die Menschen sind so. Auch Social Media und so, es ist hier oft so, dass du ja viel mit Negativen konfrontiert wirst, aber ich habe sehr viel positives Feedback und auch sehr viele, die mich darauf ansprechen, was sie gut finden und wie sie das finden. Und das ist schon eine Motivation, weiterzumachen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt mal so auch da unterwegs bist oder mal eine Quote läuft nicht so gut bei irgendeiner Sendung oder auf Social Media irgendein Beitrag funktioniert gerade. Ich bin ja ein Neuinfluencer sozusagen.
Mir hat mal jemand gesagt, als Koch ist man immer Influencer und war man auch schon, als es noch nicht so hieß.
Das ist schon so. Aber das, wenn die Zahlen um dich herum nicht stimmen, aber die Menschen dir sagen, geil, dann ist es schon, das holt dich auch immer mal wieder ab und es bringt dir irgendwie ein gutes Gefühl und lässt es wirklich warm werden. So, ne? Das ist alles, was wir machen. Also du hörst das doch sicherlich auch gern, ne? Wenn mal jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, das hast du gut gemacht. Das ist doch das, weswegen wir unseren Job machen. So,
ne? Ja, bin ich auch nicht vorgeschützt. Nee, freue ich mich total drüber. Das ist ja auch Antrieb. Das ist ja auch ein Teil des Lohnes, ja, der Entlohnung oder Belohnung.
Definitiv, das ist ein ganz großer Punkt. So, ne? Und wir haben ja vorhin am Anfang darüber gesprochen, dass du mir erzählt, dass du der schlechteste Sänger bist und dass du schlechter singen kannst als ich.
Da habe ich aber noch nicht aufgenommen.
Du hast noch nicht aufgenommen, ja, nee, da lief das Mikrofon noch nicht. Aber was ich finde ist, du hast so eine richtige, so eine perfekte Podcast-Stimme. So, ne? Die holst du ab, die ist so ruhig und da bist du halt auch wirklich so in deinem Element. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört und dann bringst du so, das finde ich... Also sprechen kannst du, wenn du nicht singen kannst, vielleicht solltest du doch nochmal dran arbeiten.
Ja, es gibt ja auch Sprechgesang, weißt du? Ja, gut. Wir können ja mal ein Duett machen.
Ja, ne, also ich glaube, ich bin in der Challenge,
du hast mehr Anspruch, ne? Du hast mehr Anspruch als ich.
Du, ich habe mal, singen ist ja was eigentlich aus dem Herzen kommt, so, ne? Also es kann ja für viele Menschen, auch wenn du schlecht singen kannst, kannst du ja trotzdem was Positives in dir auslösen.
Singen befreit.
Singen befreit total. Ob nun, das gibt ja viele Menschen, die unter der Dusche singen oder die irgendwie im Auto und Gas geben. Und es hört sich total beschissen an, aber es macht sie glücklich. Und das, finde ich, ist das Wichtige daran, dass es dich glücklich macht. Und dieses Glück wurde mir mal genommen, als mir dann bescheinigt wurde und mehrfach wiederholt. Ich habe sehr viel Freude daran gehabt zu singen. Mir wurde dann bescheinigt, dass ich keinen Ton getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, so, ja, das ist doch schön, aber kannst du das nicht behalten für dich? Das nimmt mir meine Freude irgendwie so.
Es gibt aber auch sehr populäre Sänger, die auch nicht unbedingt den Ton treffen, aber die Herzen treffen.
Oha, ja? Das ist schön gesagt.
Sehr gut. Also mach weiter.
Ja.
Singt ihr denn in der Küche? Oder läuft dort Musik aus der Konserve? Und wenn ja, was?
Bei mir natürlich viel Hip-Hop.
Wieso so? Natürlich?
Ja, das sind so meine Roots, ne? Ja. Also ich so Kiel damals, viel Hip-Hop, habe ein bisschen so Rucksäcke angemalt und gesprüht, bisschen mich mit Graffiti versucht, war früher auf den Hip-Hop-Partys unterwegs. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, das ist so meine Wohlfühl-Homebase, finde ich immer. Wenn cool Hip-Hop, cooler Rap ist so für mich immer was, wo ich sage, ey, kann ich immer drauf. Manchmal, wenn es zu viel wird, dann ist es auch too much, aber so, wenn ich das alles so höre, früher großer House of Pain, Fan und auch Cypress Hill und Co. und bei den Konzerten, da war ich früher schon in Hamburg. Das ist schon das, was ich gerne höre. Mega, mega Zeit, mega, mega Interpreten, also krasse Crew und diese Subkultur Hip-Hop damals, ne, als es so aufkam, als ich noch jung war, das war geil, haben wir uns getroffen. In Kiel haben wir so eine Breakdance-Szene gehabt und die waren alle total hip und dann gab es irgendwie so auch ein paar, die irgendwie Mucke gemacht haben und so, also ein Sprüher und so. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, Football zu spielen. Und dann waren wir so, das ist so eine Community. Deswegen ist das immer, das geht immer, Hip-Hop geht immer. Aber ich höre auch vieles andere.
Und wie kommt man dann zum Kochen, wenn man wie hast du den Weg da genommen? Hast nicht weiter gesprüht?
Nee, also...
Sahne gesprüht.
Ja, haben wir angefangen, Sahne zu sprühen. Hab gemerkt, dass das geht. Nee, bei uns war Kulinarik schon sehr früh ein Thema. Also gutes Essen, also meine Mutter konnte wirklich gut kochen. Bei meinem Opa habe ich auch die ersten Gehversuche gehabt, was das Kochen anging. Und da bin ich sehr, also es war ein emotionaler Moment, weil alle haben es gegessen und es war eigentlich nicht genießbar. Ja, mein erstes Gulasch so mit Cayennepfeffer versaut, weil wir das normalerweise mit Paprika so, hast du, glaube ich, so gelernt, so Paprika abstäuben. Ich habe leider kein Paprika zum Abstäuben genommen.
Das ist auch rot.
Ist auch rot, war auch Farbe, hat es auch gebracht, aber auch woanders Farbe gebracht. Also es war... Und es haben alle gegessen. Es muss Liebe gewesen sein.
Ich kann mir die Gesichter vorstellen.
Ja, es war heftig. Nein, aber Essen stand immer bei uns schon irgendwie so im Fokus. Ja. Das war immer so ein Punkt. Also der damalige mein Namensgeber, der also war nicht, ist nicht mein Vater, aber sozusagen mein Stiefvater damals gewesen, so, der auch mein Namensgeber ist, mit dem Nachnamen Rose. So, der hatte einen Lebensmittelladen und da in der ganzen Familie waren so dann auch ein Metzger mit dabei und Co. Und dann gab's da sind wir auch mal vorbeigefahren und haben dann früher auch die Wurst geholt und da haben wir natürlich auch irgendwie so, meine Mutter hat, wie gesagt, die hat auch immer gerne und gut gekocht, einfach, aber wirklich gut. Und es war so, es gibt so Lieblingsgerichte, die ich immer noch als mein Lieblingsgericht identifiziere, wenn ich danach gefragt werde jetzt.
Oder? Ich würde das jetzt an dieser Stelle machen.
Okay.
Hau raus.
Es ist mittlerweile ein sehr populäres Gericht. Das sind Macaroni mit Tomaten-Specksoße. Es ist wirklich ganz simpel. Meine Mutter macht die so grauselig, wo du eigentlich sagst, dass es handwerklich ist das nicht wirklich viel, weil sie macht das mit einer Mehlschwitze, eine Tomatensauce mit einer Mehlschwitze machen. Da denkst du so, oh Gott, was ist denn das jetzt hier schon wieder?
Oh, jetzt.
Jetzt sind hier der Lotse fährt gerade vorbei. Ja. Wir sind ja auf dem Wasser, weißt du, das ist. Hier hast du mal ein Schiffchen.
Herrlich, ne?
Ja.
Da müsste doch jetzt gleich auch ein Dampfer kommen, ne? Wenn der Lotse unterwegs ist.
Ja, das kommt mal drauf an.
Also, das dauert ja, ne?
Die setzen auch nur über zur Lotsenstation drüber manchmal und dann geht es von da aus los.
Ja. Das machen wir aber, das hört ihr dann weiter im maritimen Podcast.
Ja.
Okay. Könnt ihr ja danach hören.
Ich habe jetzt das noch nicht genug Tribut gezollt, nee, also der Macaroni sozusagen. Also sie hatte mir Speck angebraten mit Zwiebeln, dann hat sie da eine Mehlschwitze gemacht, Tomatenmark drauf. Und dann haben wir Milch drauf. Das war ihre Tomatensauce. Absurd. Es klingt grauselig irgendwie, wenn du denkst das. Ich habe es auch schon mal versucht nachzumachen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat noch. Es war auf jeden Fall früher mit diesen richtig, so, sie hat so lange Macaronis gehabt. Es war einfach immer so ein Kindheitsding. So, ne? Wenn's
die langen Macaronis mag ich sehr gerne übrigens. Auch. Die finde ich, die gibt es gar nicht mehr so richtig.
Die gibt es nicht mehr. Immer noch diese kurzen blöden Dinger. Ich habe jetzt gerade für Insta ein Video gemacht mit den langen Macaroni. So, wo ich hab so ein Crispy Chili Oil mit langen Macaroni gemacht. Und das ist so, da musst du aber auch wirklich schon so ein Ganzkörperlätzchen haben. Yeah, so, die, weil die schlackern so rum wie so ein, weißt du, wie so
die
ein.
Die haben ja so einen Peitscheneffekt dann.
Und vor allem ganz link, wenn du denkst, da ist gar nichts dran, ne? In der Mitte drin ist dann nochmal die richtig schöne Tomatensauce. Und die, wenn du da einen Peitscheneffekt hast, dieses Ausholen,
also auch deine Nachbarn.
Auch die Nachbarn, einmal einen Rundumschlag.
Ich würde sagen, dann für alle ein Bett lagen und dann einmal so längs ziehen.
Ja. Ja? Es gibt doch auch diese Kinderlätzchen, diese aus Plastik, die so wie so eine Sprungschanze sind, weißt du, die du vorne so vormachst? Ja. Sowas vielleicht.
Also, aber das ist dir nicht gelungen, nachzukochen. Also, Nein. Ich finde, es ist, klingt spannend.
Ja, also ich mache auch ich liebe Tomatensauce mit Speck auch. Ich mache das auch gerne mal so ein bisschen scharf, Amatriciana-Style oder so. Das mag ich sehr, sehr gern. Ich habe meine eigene Variante gefunden, aber das zum Beispiel, wie meine Mutter das gemacht hat, das habe ich so selber nicht hingekriegt. Weil mir wahrscheinlich auch so diese, das ist ja, du kannst ja Rezepte nur bedingt nachkochen. Weil du nicht das Gefühl des Kochens, was der Koch oder der Gestalter dieses Rezepts letztendlich hat, da reinbringt. So. Und wenn dieses Gefühl des Kochens, deswegen sage ich, ich gebe meine Rezepte gerne weg, es wird eh anders schmecken als bei mir, weil das Gefühl, was ich habe, hast du halt nur, wenn ich koche. Und genauso wird es vielleicht bei dir, wenn du mein Rezept hast, vielleicht sogar besser schmecken, aber es wird anders schmecken als das, was ich mache.
Also du gibst deine eigene Identität da irgendwie rein. Irgendwas wird da von dir übertragen.
Es ist immer so, das ist deine Hand. Guck dir mal deine Hand an, guck dir meine Hand an. Das, was du als Prise Salz empfindest, ist was anderes. Das, was du an Geschmack empfindest, ist was anderes. Und auch so, ich finde Grammatur bei Rezepten so schrecklich. So, was beim Backen, ja, okay. Aber so ansonsten so bei einem.
Du auch, ne? Ja, finde ich. Ja.
Na, also ich bin auch ein intuitiver Koch. Ich versuche das zu machen. Manchmal schmeckt es halt, wenn ich mal scheiße drauf bin, irgendwie so, dann ist vielleicht auch mal ein Tag, wo es nicht.
Wandelst du denn auch ab? Ja. So, dass du sagst, heute machen wir es mal anders. Auch das, was ihr hier auf der Karte habt?
Also mein Küchenchef hier im Restaurant, der ist schon so mein, also der reguliert mich schon.
Ja.
Also, ja, jetzt wo ich wieder, ich bin jetzt seit November, bin ich wieder also wirklich voll in der Küche und mache gerade richtig, koch richtig Posten. Und ab morgen sozusagen ist er sozusagen erstmal im Urlaub und dann ist er für eine längere Zeit weg. Dann muss ich das komplett übernehmen. Dann habe ich kein Regularium mehr, sondern dann habe ich keinen mehr, der mich mal reguliert. Dann muss ich mich selber regulieren. Und der hat halt so, also der legt halt sehr viel Wert auf wenig Spielraum. Und das ist auch gut so, weil die Gäste natürlich immer wissen, so auf die Qualität und auf den Geschmack muss Verlass sein. Ich bin natürlich so, dass ich natürlich Dinge, wenn ich merke, so, wir reden hier von Lebensmitteln. Und kein Lebensmittel ist wie das andere, so, ne?
Und gestern war es auch anders als heute, als die Lieferung heute. Und
natürlich ist immer eine Varianz. So. Natürlich musst du immer abwandeln, weil du musst erkennen, was du vor dir hast. Und wenn du weißt, was du vor dir hast, dann kannst du auch reagieren und kannst das auch ändern.
Aber sind das nicht teilweise so Nuancen, die man gar nicht rausschmeckt, die du vielleicht feststellst und sagst, okay, das ist heute anders als gestern auch, aber der Gast jetzt, gut, die kommen ja auch nicht jeden Tag und essen das Gleiche, würde das nicht rausschmecken?
Also Ziel ist es ja, dass du trotzdem, dass du unterschiedlich an dem Rezept arbeitest, aber das Ergebnis das identische ist. Mhm. So, und wir versuchen natürlich immer so deine Geschmackserinnerung, die du sozusagen für dieses Gericht abspeicherst, dass du da wieder hinkommst, jedes Mal wieder das zu erreichen. Und auch wenn das Produkt, von dem du ausgehst, mal anders ist, trotzdem dahin zu kommen, wo du hin willst. So, und dann merkt der Gast das eigentlich nicht. Also sie merken schon mal, sagen irgendwie so, das ist aber auch immer so ein bisschen Gedödel, ne? Wenn du selber dann in der Küche stehst. Man merkt schon, wenn sie in der Küche stehst.
Ja, ja.
Sie wissen schon, dass ich den Teller gar nicht gekocht habe gerade.
Mhm. Egal. Merkt man doch, ne? Ihre Aura.
Sie strahlen das einfach aus. Ja. Das hast du schon so, ne? Das ist immer so. Ich habe letztens das erste Mal die Frage bekommen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste, ne? Auch mehr so vom
Nein, 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 nein.
Und letztens habe ich
jetzt kokettiert er hier rum.
Nee, von einem Mädel, mit der die bei uns so essen, so irgendwie so. Die waren ganz, ganz, ganz liebe, ganz nette Gäste. Und die ist schon relativ jung gewesen und fragt mich dann, wo ich dann gelernt habe. Und ich so, das weiß ich gar nicht mehr, schon so lange her.
Und wenn du dich jetzt mal versuchst zu erinnern, wo war es denn wohl?
Jetzt kommst du auch mit dieser Frage. Ich habe tatsächlich in Kiel gelernt, damals im Conti Hansa. Das war so ein Hotel, so das, damals gehörte es noch zur Jahreline. Also das gehörte noch dieser der Reederei. Und wir hatten so zwei Restaurants, einmal den Hansa-Pavillon und einmal die Fayence. Das war damals ein kleines französisches Luxusrestaurant, was sich diese Reederei geleistet hat sozusagen. Und nachdem Steigenberger das Ding irgendwann übernommen hat, wo das erste, was geschlossen wurde, war das Gourmet-Restaurant. Nicht profitabel.
Aber ihr durftet dort so einiges ausprobieren oder beziehungsweise schon hochwertig kochen.
Ja.
Mit hochwertigen.
Aber das ist, wenn du mal die
Materialien.
Ja, definitiv. Also ein riesen Weinschrank, wir hatten einen riesen Käseschrank. Das war krass. Also die Küche war winzig. Die war nicht viel größer als meine jetzt. Wirklich nicht viel größer.
Das ist nicht so viel. Also, genau. Ich habe sie eben begutachtet.
Ein bisschen größer schon, aber nicht so richtig viel. Und es war irgendwie ganz nett, aber halt, ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Die Stilistik heute, weiß ich nicht, ob du das noch so machen könntest.
Ja.
Gut. So große blaue Platzteller irgendwie so, also so mit blauer Fahne.
Damals. Ja gut, aber alles hat ja seine Zeit, aber was würdest du denn sagen, was ist das Wichtigste, was du da mitgenommen hast aus deiner Ausbildung?
Meine Ausbildung? Das Erste, was war in meinem Betrieb, war tatsächlich so, war in der kalten Küche, bin angekommen. Und hatte einen Ausgebildeten, also einen Ausgelernten da, der auch gerade frisch ausgelernt hat. Und der hat sich dann gerade, als ich dann da war, den halben Finger abgesäbelt. Da stand ich erstmal alleine auf dem Posten. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Ich habe relativ schnell immer Dinge alleine machen müssen. Was man sagt, so ja, es ist toll, spricht für mich, aber auf der anderen Seite hat es mich irgendwann total genervt. Weil ich ja eigentlich was lernen wollte. Und überall, wo ich angekommen bin, musste ich relativ schnell dann das Ruder übernehmen. Und das war für mich ein bisschen anstrengend. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Zeit fürs Lernen gegeben.
Mhm. Wahrscheinlich haben aber auch alle gedacht, nee, der Junge kann das schon.
Ja, das ist irgendwie so, weiß nicht, ich habe vorher schon ein bisschen angefangen zu kochen und habe ja auch davor schon ein bisschen Pizza gebacken und Teller gewaschen und so. Aber das war wirklich, also für mich im Nachhinein fand ich es ein bisschen schade, wirklich. Ich hätte gern so jemanden an der Seite gehabt, der mich als Mentor war. Ich frage mich immer ganz viele, ja, wer ist dein Mentor,
wer ist dein Vorbild? So, und, ne? Ja. Und das haben ja viele gehabt, ne? Viele, die auch heute noch den Kontakt zu ihren, von deinen Kollegen, die noch zu ihrem ersten Chef haben, ja? und sagen, Mensch, den kontaktiere ich heute sogar noch mal, wenn ich eine Frage habe.
Ja, die kommen jetzt alle zu mir.
Die kommen so rum. Ja. Sag mal, und dann bist du nach Hamburg gegangen irgendwann und hast gesagt, so, dann will ich in die große Stadt.
Ja, erstmal war ein bisschen hier und ein bisschen da und dann irgendwann Hamburg war eigentlich so für mich der Ausstieg aus der Gastro. Das war der große,
ach so, stimmt, das sagtest
das du. Das war der große Plan, aus der Gastro rauszukommen.
Ich nehme mir mal hier so ein Stück von dem leckeren Brot.
Das ist zornig, wirklich. Das Brot ist.
Das Zornigste.
Das ist wirklich, also, das ist das Zornigste.
Erzähl weiter bitte, lass dich von mir nicht stören. Aber wenn du das hier hinstellst, das ist ja eine Missachtung des Feigebotenen.
Ich bin nach Hamburg gekommen eigentlich so, weil das war so der Lebensmittelpunkt musste verschoben werden. Beziehung in Kiel ist zu Ende gegangen. Dann war es auch so, dass ich so ein bisschen überdrüssig war, dass 6-7 Tage arbeiten, 12.000 Millionen Stunden irgendwie so, nichts dafür zu bekommen. Also ich glaube, heute würdest du direkt dafür in den Knast gehen als Restaurantbetreiber, wenn du deine Mitarbeitenden so behandeln würdest, wie das, was wir früher alle mitgemacht haben. Ne? Also da würdest du eine Klage nach der anderen kriegen, würde kein Mensch mehr mitmachen. Und auch zu Recht macht das keiner mehr mit, weil diese Gastronomen, die das früher so gemacht haben, haben natürlich dafür gesorgt, dass echt viele tolle Menschen aus der Gastro abgewandert sind.
Und das bis heute anhält, dieser Nachhall.
Bis heute anhält. Und wir müssen natürlich was dafür tun, dass die junge Generation versteht, dass dieser Job zwar hart ist, aber dass er dir auch ganz, ganz viel geben kann. Und das ist auch, und du kannst auch, ich sage immer so, die Generation von jetzt, ne, die können ja auch mal temporär einfach mal eine Zeit lang Gastro machen und danach was anderes. Du bist ja nicht mehr so festgenagelt auf deine Jobs. Und wenn du eine Ausbildung in der Gastro machst und dann 3-4 Jahre in der Gastro arbeitest, kannst du immer noch studieren, kannst du immer noch was anderes machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das könnte einer der Wege sein, junge Menschen, die einfach auch das Thema Kommunikation für sich erlernen wollen.
Ist ja auch in anderen Ländern gang und gäbe, dass du während deiner Studienzeit, ja, oder in den Semesterferien oder parallel auch in der Gastro arbeitest. Und die lernen natürlich in der Tat was. Genau. Wie du sagst, die Kommunikation. Du lernst mit Gästen umzugehen. Du hast einen Konfliktmanagement-Kurs und so weiter.
Ja, aber dann bin ich hier in Hamburg jetzt hier im Engel angekommen. Nach all diesen Dingen. Und ich habe damals das Vorstellungsgespräch mit Milenko gehabt, das erste. Und dann habe ich das mit Christian Rach gehabt. Und dann, das war total lustig. Also so Christian, so habe ich ja, war noch nicht so viel fernsehmäßig unterwegs, aber war schon ein Name so, ne? Weil er halt so ein bisschen so der wilde, nicht, also Quereinsteiger aus der Gastro.
Er war schon auffällig, ne?
So ein Typ so, der so bum, bum, bum. Und dann saß ich mit ihm am Tisch und hat er mich natürlich nochmal interviewt und dann nahm er so die Hand und sagte, meinen Segen haben Sie. Der Pate hat gesprochen. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann verstanden, so, er war ja zur damaligen Zeit auch so ein bisschen der Pate der Gastronomie. Wir haben verschiedene hier gehabt. Wir haben verschiedene kleine, ich sag mal so, lodernde Flammenherde gehabt. Und ich sag mal eins, das Tafelhaus war sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt so für die Hamburger Gastronomie-Szene damals, weil es sind viele durch, die sich dann auch selbstständig gemacht haben danach und viel rausgemacht haben. Ganz früher war das Landhaus Scherrer, war auch so ein Punkt, wo ich viele Jungs kenne, die da auch mal waren, vielleicht Frank Buchholz und Co. und alle, die da mal waren, sondern auch gibt es noch ein paar andere Läden. Dann sind das mit Sicherheit Atlantik und Vier Jahreszeiten, die sicherlich auch eine Schmiede waren.
Da immer sind so. Auch einige durchgelaufen.
Und so hast du Poletto, Anderskreu und so. Das hat mich beeindruckt. Ich bin dann ab und zu mal im Tafelhaus, musste immer ins Tafelhaus fahren. Damals hatten wir hier noch keine Eismaschine. Musste immer ins Tafelhaus fahren, um ein Eis im Tafelhaus zu machen. Da stand ich da immer und das war eine Wahnsinnszeit. Und ich wollte eigentlich raus aus der Gastro und dann hat Christian irgendwann gesagt, du Tarek, kannst mal ins Tafelhaus kommen? Und dann hat er mich gefragt, ob ich Küchenchef werden will. Er sagt, kannst du auch drüber nachdenken, 5 Minuten hast du.
Und dann willst du noch mal irgendwo anrufen?
Nein, genau, ein Anruf und 5 Minuten.
Ja. Oder was willst du, 5 Minuten? Oder?
Ja, und ich wollte raus aus der Gastro, habe diesen Anruf getätigt und habe dann gesagt, okay, ich habe hier was ganz Neues und was ganz anderes in der Gastro gesehen. So, es war ein ganz anderes Gefühl. Es war nicht so, also du hast auch viel gearbeitet, aber dieser Schiff und dieser Ort hat mich erwischt. Wir haben die kleinste Küche gehabt. Es war stressig, es war alles irgendwie auch nicht so doll, aber dieser Ort hat mein Herz geschnappt und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und ich habe auch relativ am Anfang einen meiner Vorgänger hier kennengelernt.
Ja?
Ja.
Kennt man den?
Tim.
Ah. Ja?
Tim Melzer war hier Christians erster Küchenchef, als er den Laden aufgemacht hat.
Ach nee.
Hat er mit Milenko und Tim, die haben das Ding sozusagen für Christian damals gemacht, als er es übernommen hat. 99, glaube ich, oder so hat er das Ding übernommen. Und dann...
Das ging aber nicht lange?
Nö, die haben ein bisschen miteinander gemacht. Ich glaube, die hatten eine wilde Zeit hier. Ich glaube, das war eine Zeit des Rock'n'Rolls hier. Also war
aber danach hat er dann das Weiße Haus gemacht, oder?
Genau. Ich glaube, erst ist er ins Okay, glaube ich, dann. Und dann ins Weiße Haus.
Okay, kann sein.
Ja. Okay.
Naja. Man weiß es nicht.
Ich glaube, wenn ich das erinnere, damals, auf jeden Fall bin ich in der Küche am Kochen und da drückt irgend so ein Typ seine Hackfresse an mein Bullauge. So. Quetsch rein, also sozusagen, du siehst an diesem Bullauge nur noch Gesicht und zermanschtes Gesichtsfleisch. So, und dann dachte ich so, was ist da denn los? Dann auf einmal geht mir die Tür aufgestoßen, meine beiden Service-Mädels werden reingeschubst in die Küche, auf wildeste Art durch die Gegend geschoben, irgendwie so. Und ich sag so, meine Bonglatte war voll, ich war am Kochen und hab mir das Ganze so ein bisschen angeguckt und sag so, moin erstmal. Und dann so, Tim so, ja moin, bin Tim. Ist so, ja, ich bin Tarek. Ja, Tim Melzer, Tarek Rose. Und die Mädels so, Mann, der kocht im Fernsehen. Und ich so, sorry.
Dann darf man die Tür so aufmachen.
Nee, hab ich gesagt, sorry, habe ich noch nicht gesehen, kenne ich nicht und habe keine Zeit. Ich koche.
Ja.
So, ich habe keine Zeit zum Fernsehen gucken. Und dann haben wir danach, hat er sich entschuldigt, ist rausgegangen, hat brav bis zum Feierabend gewartet und dann haben wir hier einen Drink zusammengenommen und seitdem habe ich dann auch seine Sendung geguckt danach.
Okay. Und dann hast du gesagt, das will ich auch. So, was will ich auch?
Nee, damals, also ich fand das schon immer geil. Ich habe in Kiel mal irgendwie für den NDR irgendwie so Kleinigkeiten gemacht und ich hatte nie Angst vor der Kamera. Und ich finde es wirklich cool. Also mir macht das wirklich Freude. Am Anfang war das ein anderer Hintergrund und ich habe auch sehr, sehr viele Fehler gemacht in dieser Medienlandschaft. Aber es ist ein Job, der mega ist.
Wieso, was für Fehler, meinst du? Was wäre das?
Ja, ich bin das eine oder andere Mal falsch abgebogen, habe auch in meinem jugendlichen, nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn ein paar Mal die Fresse zu doll aufgerissen und so. Also diese Euphorie zum Beispiel, die du dann erlebst, ist genau das, was wir vorhin schon besprochen haben. Menschen fragen dich. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen gar keine Antworten haben, weil sie fragen dich und du gibst die Antworten und dann bin ich manchmal so Feuer und Flamme und raste aus und manche haben das vielleicht als arrogant oder als irgendwas dann irgendwie gesehen und ich bin da auch bestimmt mal irgendwie angeeckt und da waren bestimmt auch mal Dinge so, wo ich dann so ein bisschen weg bin und gute Freunde haben mich dann, also Marco hat irgendwie mal angerufen und gesagt, ey, wollen wir mal einen trinken gehen, wir waren vorher immer einen trinken und irgendwie hat er nie Zeit und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, dass er meine Entwicklung ein bisschen komisch findet und das hat mich geerdet.
Aber man braucht es häufig oder man braucht es von außen, ne?
Wie willst du denn auch in dieser Welt, also auch so Tim, so, also was der durchmacht, so, ne, oder durchgemacht hat in der Zeit, wie viele Menschen auf den zukommen, wie viel, jeder ist raufgesprungen und jeder sagt, ey, ich kenne Tim und jeder hier da und der dies und der das. Und wenn du so in diese Präsenz hast, in dieser Öffentlichkeit und alle springen rauf, natürlich wirst du dann irgendwie mitgerissen und hast irgendwas. Ne? Und das ist wie ein junger Fußballer, der auf einmal Bundesliga spielt und auf einmal hat er so viel Geld, dass er gar nicht mehr das ausgeben kann und weiß gar nicht, was ist. Und Leute auf der Straße stehen da und wollen Fotos mit dir machen. Und
aber die sind ja in der Regel schon ganz gut drauf vorbereitet, weil die sind ja schon mit 13, 14 gescoutet worden und sind dann ja auch schon durch so eine Schule gegangen. Ja. Es gibt natürlich auch andere. Aber das ist ja auch wie ich habe das eben bei Künstlern, bei Musikkünstlern erlebt, die ganz plötzlich großen Erfolg haben. Ja.
Ja.
Das ist total schwer, damit klarzukommen.
Mega schwer. Ich glaube, einer meiner größten Fehler ist, dass ich mir damals nie ein Management geholt habe. Also ich bin durch diese Medienwelt alleingegangen, bin dann falsch abgebogen und habe nicht einen richtigen, für mich gefühlt nicht den richtigen Support gehabt. So. Und ich hätte einen Sparringspartner gebraucht, mit dem ich mich austauschen kann. So. Und wo ich sage, so, welche Dinge sind die richtigen, wo geht die Reise hin? Und war beim NDR, ich war damals total gehypt so, und dann kam irgendwie so, ach, du bist sowieso nicht lange bei uns, ne? Dich holen nachher die Privaten hin und her. So. Das war damals so dieses Ding, weil ich war frisch, war neu, war so. Und
wie ging das denn los?
Ich bin hier aus der Küche rausgekommen, da saßen da zwei Mädels am Tisch und die haben gesagt, bist du der Koch? Habe ich gesagt, an mir runtergeguckt, meine Kochjacke angeguckt und habe gesagt, nö, ich bin der Hausmeister. Und dann fanden die das irgendwie ganz witzig. War situationskomisch, klingt jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich glaube, ich habe das ja ganz charmant gesagt. Ja, ich sag mal so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gläschen Wein später haben die mir dann erzählt, dass die vom NDR sind und die eine Produktionsfirma hat und dass die gerade so für den NDR überlegen, eine neue Sendung vorzuschlagen und so und das zu machen. Und gesagt, ja, Sendungskonzept haben sie noch nicht, aber sie können sich schon vorstellen, mit wem sie es machen. Und haben dann eine Woche später mit mir ein Probevideo gemacht. Und der NDR hat dann gesagt so, in irgendeinem Format, ich stand da auf der Brücke mit so einem Mikrofon, habe irgendwie eine Scheiße erzählt, irgendwie so. Der NDR hat dann gesagt so, das Format ist richtig scheiße. Oh. Den Typen finden wir ganz gut, aber das Format ist richtig scheiße.
Besser so rum.
Ja. Ja, und dann ist lange nichts passiert. Und ein Jahr später kam dann irgendwie die NDR-Visite auf mich zu. Die haben mich gefragt für ein Video, ob ich ein Video machen kann. Und habe dann für NDR-Visite mein erstes Video gemacht. Und dann hat so die junge Dame, die mich sozusagen dafür gecastet hatte, hat so Augenzwinkern. Übrigens, das ist ein heißes Casting. Nur mal so. Die wollen dich für was anderes haben. Okay. Ja, und dann habe ich...
Nennt man das so?
Ja, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich. Keine Ahnung, so hat es auf jeden Fall, glaube ich, gesagt. So. Auf jeden Fall kam dann NDR mein Nachmittag auf mich zu und da habe ich dann Probedreh gemacht und da war ich dann sozusagen fester Bestandteil dieser NDR-Crew. So, und dann kamen noch ein paar andere kleine Sachen, die ich beim NDR gemacht habe. Ein bisschen das mal oder auch mal Markt und so. Und dann kam 2012 und 2013 waren auf einmal richtig Atü auf dem Kessel. So, war richtig Alarm, weil dann kam Beef Buddies, ZDF Neo. Das war krass. Da fing dieses Rock'n'Roll-Thema an. So, ne? Da, aber bis dahin war ja alles so, ja, beim NDR nachmittags mal ein bisschen kochen.
Das war ja auch einmal vor die Tür hier, ne? Einmal in die Stadt fahren und dann abdrehen. Und
ja, und du denkst, du hast Fernsehen gemacht und denkst, du bist auf einmal ein Star. Kommst du raus, kein Mensch kennt dich. Natürlich nicht. Wer guckt denn am Nachmittag NDR mal Nachmittag? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Leute hier triffst? Ne?
Aber das musst du doch gemerkt haben im Restaurant auch, dass die den sehen wollten, oder nicht?
Ja, Kaffeekuchenkonsum war bam. Ein paar ältere Damen sind gekommen.
Mit Bussen.
Wir reden hier vom NDR. Ne? Also, soll man sagen, Nachmittagsprogramm so. Das ist natürlich eine Zielgruppe.
Naja, aber ich meine, das und so weiter bringt ja schon ein bisschen was.
Also, wenn du bei das mal was gemacht hast, aber auch beim Markt und Co., das ist natürlich richtig viel gebracht hat, dann ZDF Neo Beef Buddies.
Ja?
Eine ganz neue Generation von Gästen, ganz neues Thema. Sehr gehypt, waren damals ja auch Grimme-Preis nominiert und haben sehr viel Spaß gehabt. Also, wir haben wirklich Spaß gehabt. Wir haben viel konsumiert, also Alkohol. Nee, nichts anderes. Wir waren unterwegs, vor der Kamera auch. Ich habe gedacht, so ist Fernsehen? Okay.
Alter Schwede.
Rock'n'Roll. Boah. Das war schon ein besonderes Format mit sehr viel Spaß. Also es war, hat unfassbar viel. Da habe ich für Six noch was gemacht, dann irgendwann, dann ging's, kam eins nach dem anderen und dann waren so Dinge, dann habe ich einen Piloten damals für RTL gedreht, der nicht so funktioniert hat. Da bin ich irgendwie falsch abgebogen und da sind dann ein paar Dinge nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mit mir da durchgeht. So. Mhm. Ja, weil vielleicht wären Dinge anders gelaufen. Ich bin mit meinem Leben, so wie es ist, sehr, sehr zufrieden und ich freue mich über all die Menschen, die an meiner Seite sind, weil ich möchte die Menschen, die an meiner Seite sind, nicht missen. Und die würde ich wahrscheinlich missen, wenn irgendwas beruflich anders gelaufen wäre.
Es ist ja auch immer die Frage, was würdest du denn anders machen oder was hättest du anders gemacht? Ich meine, du wärst wahrscheinlich, hättest du was anderes machen wollen als Koch? Ich meine, deine große zweite Passion ist Fotografieren.
Ja, Fotografieren ist meine Passion, aber man muss irgendwann mal zu dem Ergebnis kommen, dass das eine Passion ist und das andere, die andere Passion. Also wenn du eine Passion zum Job machst, reicht das. Das ist wirklich so. Man muss nicht mit beiden Sachen gehen. Das ist so. Und ich glaube, Fotografie ist auch. Ich kann mit Sicherheit ganz tolle Fotos machen. Ne? Ich kann mit Sicherheit auch von dir ein Porträt machen, wo du sagst, so geil, das finde ich super und da freue ich mich drüber, deine ganze Zeit. Ich kann auch, wenn du sagst, so deine goldene Hochzeit fotografieren oder sonst was, da bin ich da und mach das. Ich kann das alles so. Aber beim Fotografieren geht es ja auch wie beim Kochen mehr. Es geht darum, jeden Tag das Ding abzuliefern. Es geht darum, jeden Tag auch die Anforderungen, die an dich gestellt werden, zu erfüllen. So, und das, glaube ich, hätte mir die Freude an dem Ganzen genommen. Deswegen wäre das keine Option.
Ja.
Kochen ist schon so mein Ding. Also ich liebe Gastronomie, ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen. Ich finde es spannend zu kochen. Ich bin momentan komplett am Ausrasten. Jede Woche kommt ein neues Paket an mit irgendwelchen neuen Messern, die ich mir irgendwie angucke und wo ich dann irgendwie mich in die Küche stelle und meditativ irgendwie mit einem japanischen Naturschleifstein darüber rubbel irgendwie so. Und dann gestern habe ich dann irgendwie abends um 12 noch Fische zerkloppt zu Hause.
Du hast es ja schon erzählt, auch neulich, als wir uns trafen, da sagtest du ja irgendwie, du hast wieder richtig Bock auf Küche jetzt. Und das ist natürlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass du hier eben gerade eine Situation hast, wo du auch gefragt bist. Aber das kam ja auch gut so dann für dich, ne? Das war ja nicht zwangsweise.
Nee, es war zwangsweise nicht. Es ist jemand weggegangen und ich hätte dann die Möglichkeit, dir jemanden einzustellen. Da habe ich aber gesagt, das machen wir erstmal nicht. Ich will es jetzt erstmal selber machen, so wieder zurück. Und es ist auch ganz gut so, weil ansonsten wäre ich jetzt vor einer Situation, die wahrscheinlich noch, also dann wäre ich nicht wieder so drin im Boot. Es hat dem Laden gut getan. Es hat mir gut getan, es hat dem Laden gut getan, es hat den Gästen und auch den Mitarbeitenden gut getan. Wir haben alle einfach dadurch auch was gelernt. Ich habe viel dadurch gelernt, bin so wieder ein bisschen back to the roots.
Mhm.
Demut fürs Ganze. Und ich bin so ein bisschen geerdet und es macht mir unfassbar viel Freude. So, ne? Und das ist so, früher habe ich mir Sneaker bestellt, jede Woche irgendwie so, jetzt bestelle ich mir jede Woche ein Küchenutensil und neue Sachen. Das ist wirklich so, das ist Wahnsinn. Und es ist ein bisschen, ich habe es mir ein bisschen romantischer und ein bisschen weniger stressig wieder vorgestellt, weil die alten Knochen bewegen sich nicht mehr so schnell wie früher, aber ich habe auch beim Kochen seit letztem Jahr mein Ding gefunden.
Also die Routine hilft dir ja auch dann, ne?
Ja.
Und sind es denn auch Techniken, die dir helfen? Wendest du andere Techniken an? Eigentlich nicht, ne?
Nee, eigentlich nicht. Ich arbeite ein bisschen präziser, so, mache Dinge ein bisschen anders, ein bisschen ruhiger und verwüste nicht mehr die ganze Küche, wenn ich morgens anfange, so. Also das ist so der Unterschied. Aber ich habe mich gefunden. Ich habe meine Geschmackswelt, meine Genusswelt für mich gefunden. Ich habe das gefunden für mich, was mich wohlfühlen lässt. So. Und ich habe, ich koche nur noch das, was ich selber essen würde, wenn ich irgendwo essen gehe. Ich mache nur noch das, worauf ich sage. So. Ich gucke nicht mehr, natürlich guckt man auch mal nach außen, aber ich gucke nicht mehr nach außen, um irgendwie Dinge zu machen. So. Ich gucke nach außen, um für mich zu sehen, so, wo ich mich noch hinentwickeln kann und was ich machen kann. Und mein großes Ziel ist, mich weiterzuentwickeln. Da ist natürlich auch so, dass ich da mit Sicherheit jetzt demnächst und sehr zeitnah auch Menschen brauche, die an meine Seite kommen und mich dabei unterstützen. Weil das hat ja alles so seine Grenze. Mit zwei Händen schaffst du nicht so viel wie mit zehn.
Hast du denn das Bedürfnis, oder andersrum gefragt, hast du eine Botschaft mit dem, was du tust, also mit dem, was du kochst?
Eine Botschaft?
Ja.
Es gibt natürlich viele Themen, die du letztendlich bedienst, die du nicht in den Vordergrund spielst. So, also wir sind dafür, also das ist, ich finde es immer so ganz, ganz spannend, weil das Thema Storytelling ist letztendlich auch das, was in der Gastro einer der wichtigsten Punkte geworden ist. Natürlich sind wir alle irgendwie bemüht, die Regionalität voranzutreiben. Wir sind alle bemüht, Dinge zu machen, aber ich finde, es darf nicht dogmatisch sein. Also wir sind alle in einer Welt, in der wir natürlich auch offen sein müssen. Und wir versuchen schon, Lebensmittel liebevoll zu behandeln und alles, was nicht unbedingt rein muss, auch weglassen. Heißt, wir verarbeiten so wenig Mehl wie möglich. Klar verwenden wir Zucker, aber gucken auch da, wo es hinpasst, wo nicht. Wir versuchen schon das Thema Nachhaltigkeit für uns. So. Also wir arbeiten sehr nachhaltig in unseren Mitteln. Wir versuchen Ressourcen nicht zu verschwenden und schauen, dass wir den Umgang mit dem, was wir haben, optimieren. So, das hat ganz viele Beweggründe. Einer dabei ist der betriebswirtschaftliche, ganz klar. Das muss immer der Motivator auch für viele sein. Man muss einfach verstehen, dass durch diesen Motivator, das ist kein schlechter Motivator, das ist ein sehr, sehr guter, weil er dich dazu bringt, darüber nachzudenken, muss ich das jetzt wegschmeißen oder kann ich was draus machen? Kann ich damit noch Geld verdienen oder nicht? Und das ist viele werden dann so als Fuchs bezeichnet. Ich habe früher die alten Chefs immer als Fuchs bezeichnet, wenn die nochmal irgendwie geguckt haben, so was dann alles im Müll gewandert ist. Aber nee, es geht darum, es ist auch eine Wertschätzung für das Produkt. Mhm. Denn das ist, da haben Menschen dran gearbeitet. Und das ist so, wir sind so ein Kreislauf. Und das sehe ich so. Und eine ganz wichtige Botschaft, die ich habe, ist, dass ich möchte, dass das, was wir machen, Spaß macht, Freude. Also eigentlich möchte ich mit dem, was wir machen, Freude vermitteln und halt auch, ich sag mal so, reulosen Genuss. Mhm. Also sowohl auf der Seite, dass wir sagen, so, wir arbeiten mit Produkten, die wir vertreten können, wirklich auch davon überzeugt sind, dass die top sind, dass die gut sind, dass wir damit keinen großen Schaden hinterlassen an unserem Planeten, ja, soweit es geht.
Und erweitert vielleicht bei dem Genießer noch was Positives anrichten. Ich hatte das erzählt, ich war neulich in der letzten Folge bei Marco Seibold, der Kräutermensch, und der sagt, das sind natürlich alles Heilkräuter auch. Und diese wilden Kräuter, die er dort pflückt. Er sagt, natürlich haben die alle eine positive Wirkung, aber vor allen Dingen müssen die auch gut schmecken. Ja. Weil was nicht schmeckt, will keiner konsumieren.
Ja, das ist so.
Ne? Und du kannst ja jetzt auch hingehen und sagen, ich habe hier den Gesundheitsteller. Ich habe das Gesundheitsessen. Findest du wahrscheinlich ein paar, die sagen, ja, das ist aber toll, aber es geht ja eher andersrum.
Nein, das ist ja die Kombination aus beiden. Also Essen muss immer Herzenssache sein. Das ist immer was. Für mich ist für Menschen zu kochen was ganz Intimes. Es ist wirklich unfassbar intim. Ich stell dir mal, das ist eine extreme Vertrauenssache. Wir machen uns das gar nicht täglich bewusst. Ich bereite etwas zu, was du in dich aufnimmst. Mhm. Du isst das. Das geht durch meine Hände durch. Ich mache etwas für dich und du isst es. Es ist ein, das müssen wir uns auch in der Küche einfach bewusst machen. Das ist ein unfassbares Vertrauen, was uns da entgegengebracht wird. Es ist ein Mensch. Guck mal, bist du nicht auch manchmal ein bisschen picky, wenn du sagst, so, da fummelt einer irgendwie so ein bisschen komisch in deinem Essen rum oder macht da irgendwie so einen Kuck und du siehst das so. Mhm. Und das ist so, das sind wir alle. Und wir müssen uns irgendwie das vorstellen, das, was wir machen, machen wir für Menschen. Und ich finde das eine so große Verantwortung, die du da hast,
ja,
das einfach dein Bestes dafür zu geben, mit dem Lebensmittel bestmöglich umzugehen, dass das wirklich, dass du es mit bestem Gewissen weitergeben kannst. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich extrem wichtig finde, weil das ist so, boah, das muss dann muss das Ganze auch noch Bock machen. Essen muss Bock machen. Die müssen alle sagen, so geil, mega. Was ich total krass finde, wir haben unser Überraschungsmenü jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir das, irgendwie seit anderthalb Jahren oder so, ne? Mhm. Habe ich irgendwann mal gemacht, als mein Küchenchef zum zweiten Mal Vater geworden ist, dann habe ich die Küche eine Zeit lang übernommen und habe ich gesagt, sag, komm, scheiß drauf, machen wir jetzt mal irgendwas. Weißt du, so ersten Tag in der Küche, große Fresse, gleich wieder 12.000 neue Sachen irgendwie kreiert und dann gleich einen auf die Fresse gekriegt. Mhm. Am ersten Abend gleich. Ne? Zweiter Abend tat auch noch richtig weh. Und der dritte lief schon so gut, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt spontan Überraschungsmenü. Weißt du? Ja. Und dann gucken die mich alle an und sagen so,
oh no, jetzt dreht er durch.
Und das ist wirklich geil. Das ist richtig geil. Das ist so, wir machen, Überraschungsmenü ist immer was nicht auf der Karte ist. Mhm. Es ist immer außerhalb der Karte. Es ist immer irgendwas, was wir machen. Das ist so Kochen wie Freunde. Es gibt keine Wahlmöglichkeiten, sondern es ist so, als wenn du zu einem Kumpel gehst und sagst, der hat für dich gekocht. Und genau so soll das sein. Und da probieren wir immer Dinge aus. Und dann mache ich da manchmal Gerichte rein, die bestellt sich kein Mensch. Kein Mensch bestellt sich gerührte Polenta. Weißt du, alle haben Polenta im Kopf und sagen, das ist so ein Bremsklotz, der geht rein, das tut weh, so, ja, ne? Das ist scheiße, das ist nix. So, und stimmt, dann mache ich eine gerührte Polenta, die wird dann irgendwie über verschiedene Kochprozesse co. und die ist so cremig und fluffig und dann haben wir oben so ein bisschen crunchy Sachen drauf. Es ist mega lecker, es ist so ein Wohlfühlgericht. Und dann gehst du raus zum Tisch und die Leute sagen so, also die Polenta, ne? Das war mein Highlight des Menüs. Und dann frage ich immer so, hätten sie sich die bestellt, wenn sie auf der Karte war? Never ever.
Aber sind es denn genug Menschen, die da das Vertrauen haben in das, was sich hinter so einem Überraschungsmenü verbirgt? Oder sind dann Stammgäste meistens?
Nö, auch viele von überall. Ja, ja, wir haben das ja auch in unserem Reservierungssystem so als Experience angeboten.
Okay.
Das kannst du sogar schon im Vorfeld buchen.
Ja.
Also ich würde sagen, so, das ist schon so, ja, so 20-30%.
Okay. Ich hätte immer angenommen, dass die Leute wählerischer werden.
Mir würde es gefallen, das nur so zu machen.
Ja, ich finde das auch. Ich finde das super. Also, aber das hat wieder was mit Vertrauen zu tun. Und es hat natürlich was damit zu tun, dass die Menschen auch dann auch sich darauf einlassen und sagen, die ganzen Unverträglichkeiten und so weiter da eine Rolle spielen, nicht? Weil ja, das kannst du ja beim Überraschungsmenü nicht berücksichtigen.
Bedingt. Also ja, ein paar Dinge können wir schon berücksichtigen. So, wir haben immer noch eine Option und das machen wir auch so. Ne? Also wir machen zum Beispiel jetzt keine Wahlmöglichkeit, aber was immer geht, ist vegetarisch.
Ja.
So, vegan geht nicht immer so. Das ist einfach auch so dem Ding geschuldet, weil da kannst du wirklich nicht, weil dann hast du so viele Komponenten, die du neben dem normalen à la carte noch vorbereiten müsstest, das ist schwierig. Aber zum Beispiel so, was habe ich letztens gehabt? Da habe ich auch ein Perlgraupen-Risotto, glaube ich, gehabt. Mich raus, ein Gast, und sagt sie so, das Beste, was sie je gegessen hat. Guck ich sie an und sag, das tut mir leid.
Ich meine, das tut mir leid, ist aber auch schon wieder so ein Knaller.
So, und dann sagt sie, guckt sie mich an, wieso? Ich so, ja, man, gut, aber das ist so, Menschen zu überraschen mit Dingen, die sie vielleicht nicht essen würden. So, du hast recht. Die Menschen sind so mit ihrem vorgefertigten Gedanken, das mögen wir nicht, das mögen wir, das mögen wir nicht. Ich glaube, da draußen muss man verstehen, dass die Gastro sich gewandelt hat. Und ja, ich gebe dir recht, du musst ein Restaurant finden oder Restaurants finden, zu denen du Vertrauen aufbaust, wo du weißt, da kannst du Dinge ausprobieren. Das ist ganz wichtig, weil dann funktioniert das. Es gibt auch Läden, da würdest du es lieber nicht machen. So, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Da würde ich auch kein Überraschungsmenü essen, weil ich weiß, das ist irgendwie so ganze letzte Woche einmal alles zusammengekramt, was da ist oder irgendwas improvisiert ist. Zack, zack, zack und raus. Ne? Aber das ist so sensationell, wenn du Dinge ausprobieren kannst, die du sonst nicht anfassen würdest. Wir haben Gäste, die sagen so, es ist immer dieses Thema, rote Beete ist ein Thema, Kapern. Ich mag keine Kapern, ich mag keine rote Beete. Ich mag dies nicht, ich mag das nicht, ich mag jenes nicht. Dann sage ich so, wollen Sie es nicht erstmal probieren? Wir machen es schon anders. Wir haben jetzt irgendwie so einen Caesar Salad irgendwie auf der Karte zu unserem, wir haben so eine Kalbskarbonade. Das ist wie ein Kalbs, wie ein Schnitzel, ein Dick. Ja? Das ist für mich viel juicier, viel saftiger als ein Schnitzel. Und dazu gibt es diesen Römersalat. Einfach nur so halbiert, zack, das Dressing so reingelaufen, dann gibt es so Parmesan obendrauf, ein bisschen Crunch obendrauf. Und dann hast du so diese kleinen frittierten Kapern, ne? Die so aufplatzen, wie so eine kleine Rose. Ne?
Oh, herrlich.
Und dann sagt jemand, ich mag keine Kapern. Ich sage, darf ich Ihnen vielleicht ein kleines Schälchen dazustellen? Sie probieren einfach mal. Und meistens mögen die Menschen das. Ich glaube, das ist so, wir müssen einfach dahin kommen, Dinge zu probieren und zu machen und auszuprobieren und unsere Lebensmittel und das, was wir haben, so zuzubereiten, dass wir wirklich auch Freude daran haben. Und das ist das, unsere Aufgabe in der Gastronomie, es ist einfach so zu kochen, dass die Menschen uns vertrauen und Dinge ausprobieren, die sie eigentlich nicht ausprobieren würden. Weil das ist dann der Gewinn, den wir auch irgendwie haben für uns und für die Lebensmittel. Dass wir einfach anders kochen können, dass wir ein Vertrauen schaffen und dann kommen die auch in Essen als Überraschungsmenü.
Ja. Es gibt halt diese vorgefertigten Meinungen. Das kann ich auch verstehen, wenn man auch viel Mist serviert bekommen hat,
ja.
Dass du das nicht ausprobieren willst. Aber ich glaube, man braucht das Vertrauen. Und ich glaube, dass es dann auch nochmal was anderes ist, wenn man den Koch kennt, ob man ihn jetzt persönlich kennt oder wir kamen ja vom Fernsehen eben, aber ob man der kann sich ja sowas gar nicht leisten. Der ist ja auch beim Fernsehen.
Ne? Ja.
So. Aber wir hatten gerade das Thema vegan und vegetarisch. Wie ist es denn bei dir mit Alternatives, also Fleisch und Fisch-Alternativen?
Brauche ich nicht.
Brauchst du nicht.
Was soll ich damit?
Nee, ich frage ja nur. Also, ist
ich kriege immer Sodbrennen von.
Ja?
Das ist eklig.
Kann man das denn verallgemeinern? Gibt's da nicht auch wahrscheinlich gut gemachte Sachen und nicht so gut gemachte Sachen?
Ja, das gibt mit Sicherheit irgendwie so Fleischgeschichten, die so ganz, ganz nice sind. So, ne? Aber, also für mich ist das so ein bisschen, ich verstehe es nicht. Also ich kann das nachvollziehen, ich lasse jedem auch so sein Ding. Ne? Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist vollkommen okay. Toleranz ist in unserer Welt das Wichtigste und das, was wir noch viel mehr ausbauen müssen und viel mehr uns dran halten müssen. Aber letztendlich ist es ja so, dass auch jeder tolerieren muss, dass ich es nicht verstehe. Wenn ich mich vegetarisch oder pflanzlich ernähren möchte, warum mir dann eine gegrillte Aubergine zwischen einem Brot, was geil gemacht ist, nicht reicht und ich dann irgendeinen Fleischersatz haben muss, was nach Fleisch schmeckt. Weil das ist für mich auch irgendwie so, das ist nicht nachvollziehbar. So, und es gibt Lebensmittel, die sind natürlich total toll, aber sie sind ja auch irgendwie künstlich erzeugt und es gibt ganz viele Sachen. Ich mache auch mal, baue mal eine vegane Bollo zu Hause, dann irgendwie so, dann mit einem einfach einem runtergerubbelten Tofu ab im Ofen, dann irgendwie schön ein bisschen getrocknet, ein bisschen Soja dran und dann mache ich da irgendwie meine Bollo draus und die Kids lieben das auch. Also es ist alles super. Mhm. Aber letztendlich, ja, du kannst auch irgendein Gemüse panieren und ein Schnitzel wie ein Schnitzel machen, so ein Pilz panieren. Aber warum soll ich dann irgendwie was nehmen, was nicht natürlich ist? Also für mich kann mich jeder belehren eines Besseren so, aber das ist, ich bin großer Fan von, gerade bei vegetarisch liebe ich, ich esse gern Gemüse, ich finde, das ist so die italienische Küche zum Beispiel, auch die asiatische.
Ich finde ja, die Vielfalt ist da ja auch viel größer als beim Fleisch, oder?
Ja.
Du kannst doch aus dem Gemüse viel mehr unterschiedliche Geschichten rausholen, ja, Geschmäcker rausholen, Texturen rausholen als aus dem Fleisch.
Wie gesagt, Aubergine ist ja so ein liebig oder hassig Gemüse.
Ja, stimmt.
So, und das ist so zum Beispiel, kannst du es auf so unterschiedliche Arten zubereiten. So, entweder du schmorst sie jetzt im Ofen im Ganzen, dann ziehst du die Haut ab, dann panierst du sie, dann machst du so einen Auberginenschnitzel oder du machst ein Auberginenpüree und dann hast du zum Beispiel bei einer gebratenen Aubergine. Aubergine mit Schale, Aubergine ohne Schale. Brät sich unterschiedlich, unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliches Gefühl nachher. Aubergine mit Fett gebraten oder Aubergine einfach nur in der Pfanne gegrillt. Zwei komplett unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Und so kannst du mit Gemüse einfach so krasse Sachen irgendwie gestalten. Ich finde, deswegen Überraschungsmenü sind wir tendenziell viel vegetarische Vorspeisen und Zwischengänge auch, weil ich finde, es ist mega. Linsen. So, es gibt so Sachen, so, das ist so bam, da hast du so geile Linsen mit so Tomate und orientalischen Gewürzen und so. Und dann nimmst du das im Mund und sagst so, boom, da passiert was, ne? Da ist wirklich so eine Geschmacksexplosion. Oder du hast so, jetzt haben wir auf Hummus, dann habe ich so Karottenhummus. Und dann mach dazu so Miso-Möhren. Mit so einer Miso-Mayo, oben so ein kleiner Crunch drauf. Und dann gibt es da drunter diesen Hummus. Da denke ich so, da freue ich mich selber immer drüber. Das ist so geil, so Gemüse ist. Ich habe ja, und was ich jetzt seit neuestem habe ich einen schwarzen Gürtel in Falafel machen. Also, genau, das habe ich so geschrieben.
Und wer hat dir den verliehen?
Ich selbst.
Ah, das ist gut.
Aber wurde bestätigt.
Ach so, nee, dann
wurde,
ist
wurde
gut.
Bestätigt. Ja. Und was hat dann letztens einer geschrieben? Du hast den schwarzen Gürtel, du hast einen Falafelschein.
Ja.
irgendwie so, das ist so. Falafelschein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann mal für mich so konzipiert und auch rausgefunden, dass so eine blöde Falafel, die kann saftig sein. Es kann richtig geil sein. Und eins meiner, das war das erste Rezept, was auf Instagram so richtig krass lief, bei mir. Und wo so viele Leute schon nachgekocht haben und das einfach feiern. Und hier, musst du dir ja vorstellen, wir haben also, wollen wir mal ganz, ganz nett sein. Wir haben natürlich auch hier im Hamburger Westen auch mal ein bisschen älteres Publikum mit dabei. So. Und wenn mir jemand, der Ü70 ist, ne, bei so einer Vorspeise mit einer Falafel dabei, die dieses Falafel-Ding eingebaut ist, sagt, geil, dann ist das schon, dann freut mich das.
Dann ist das eigentlich ein Doppelgürtel.
Dann freut mich das. Das ist wirklich, das ist so. Und
ja, das ist cool.
Deswegen finde ich Gemüse und Pflanzen, das ist der Hammer. Es gibt Sachen, ne? Also.
Aber ich kann es verstehen, dass Menschen darauf zurückgreifen, also gerade auch in Übergangszeiten, oder wenn sie sagen, ich möchte auf diesen Geschmack nicht verzichten und ich bin selber nicht in der Lage, mir das selber zusammenzubauen.
Ja.
Finde ich total legitim. Muss aber auch sagen, ich selber habe auch meinen Fleischkonsum ziemlich eingeschränkt, weil ich aber auch Gemüse ganz anders entdeckt habe für mich, wie du es auch sagst, die ganzen unterschiedlichen Zubereitungsarten, aber man muss sich darauf einlassen oder man muss deinen Kanal gucken.
Ja, ich komme jetzt mal mit einer ganz entscheidenden Sache so, ne? Fleischersatz. Ja, das schmeckt irgendwie wie Fleisch. Und Fischersatz, ja, das ist irgendwie so die Konsistenz von was. Aber sind wir mal ehrlich, wir reden hier von Lebensmitteln, die besonders sind. Wenn ich einen weißen Halbutt zerlege und mir so ein schönes Stück von diesem Filet rausschneide und das von beiden Seiten vorsichtig brate, sorry, das kannst du nicht nachmachen. Und Rindfleisch ist Rindfleisch, ja, klar. Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich kaufe mir irgend so ein blödes Stück Fleisch, was ohne Rücksicht auf das Tier erzeugt wurde, was da in einer billigen Qualität steht, oder ich gehe hin und gehe zu jemandem, der wirklich ein tolles Lebensmittel daraus macht und probiere das, dann ist es eine Schande für mich, das mit so einem nachgemachten industriellen Produkt zu vergleichen. Also diese Massenware Fleisch, ja, das kann ich verstehen, dass man das nicht will. Aber wenn ich sage so, du wirst, das ist was mit Wertschätzung für Lebensmittel. Wenn ich jetzt rausgehe und der Jäger bringt mir ein Stück Reh, das ist ein Lebewesen gewesen und das wird gewertschätzt. Es wird mit Liebe behandelt. Ich nehme mir meine Zeit dafür. Ich gucke mir das an. Ich gucke, was das ist und gucke, wie ich es zerlegen kann und was ich damit machen kann. Und das ist ein so schönes Lebensmittel. Und zu denken, dass wir Menschen das nachbauen können, das ist vermessen. Wirklich. Du kannst es für dich nutzen, solche Ersatzprodukte, ganz klar. Aber bitte stell es nicht vom Inhalt und von der Philosophie auf eine Ebene mit solchen tollen Produkten. Ich kann vegane Lebensweise, kann ich alles verstehen. Ich bin komplett tolerant dafür. Aber ich finde, wertvolle Lebensmittel zu vergleichen mit etwas, was nachgebaut wurde, das ist schwierig. So, ne? Du kannst ja auch eine Kopie von einem Künstler hinhängen. Es ist nett anzugucken, aber es ist nicht das Original.
Ja. Aber wir sind ja irgendwie auch ziemlich weit in diese Schwarz-Weiß-Denke reingerutscht. Also nicht wir beide, sondern so die Gesellschaft, finde ich. Ja. Ne? So, das ist erlaubt oder das ist erlaubt. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass es eben ganz viele Facetten dazwischen gibt. Ja, und dass es eben Toleranz braucht. Und natürlich, Fleischkonsum ist nicht gleich Fleischkonsum. Absolut, bin ich bei dir, total. Ja. Und auch der Alternativkonsum ist auch selbst bei dieser kleinen Nische, ja, gibt es so viele Unterschiede, ja, wie es eben auch bei dem Gemüse, wo Menschen sagen, nee, ich Gemüse ist eine Beilage irgendwie, endlich nicht, ja. Wo du sagst, also ich kann dir das mal alles anders hinzaubern. Ich war häufiger mal in Indien und habe da auch mal mitgekocht. Und was die da zaubern an vegetarischen oder veganen Gerichten,
Hammer, oder?
Das ist unfassbar. Natürlich wird ziemlich viel mit Gewürzen gepimpt, ja, und was rausgeholt. Aber da könntest du sogar sagen, ja, wenn du mit den Gewürzen, dann kriegst du alles irgendwie schmackhaft hin, aber trotzdem schmeckst du noch das Produkt raus.
Ja, das ist ja das Besondere dran. So, ne? Und ich sag mal so, dass diese Ersatzprodukte, von denen du gesprochen hast, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt vegetarisch oder vegan unterwegs bist und du willst jetzt mal schnell grillen und du hast jetzt so Bock, dir einen Burger da zu basteln. Na klar, kannst du dir so ein Ding holen, dann ist es halt so. Ne? Das ist dann halt für den schnellen Hunger. Du nichts vorbereiten. Kaufst dir fertige Brötchen, kaufst dir so ein fertiges Ding, mixt dir irgendwie schnell so eine Mayo zusammen und ein bisschen Salat und Co. Und dann beißt du da rein, wenn es juicy und gut gemacht ist. Und dann schmeckt das schon irgendwie so. Ne? Darum geht es mir gar nicht. Ne? Das ist schon alles vollkommen okay. Mir geht es einmal darum, dass die Lebensmittel so, dass jedes so seine Berechtigung hat. Und ich liebe Gemüse, wirklich. Ich finde es so geil, was du damit machen kannst. Wenn man Blumenkohl, einen Couscous aus dem Blumenkohl machen, Blumenkohl grillen, irgendeinen Pilz, einfach so ein Pilz, so diese kleinen, die so wie Austernpilze sind, die so im Schwamm zusammenhängen, die du einfach so runterschneidest und dann wie so ein kleines Geflecht hast. Das sieht ein bisschen aus auch wie so eine Blumenkohlscheibe. Und das kannst du dann wie ein Steak braten und dann hast geil. Ja. Gerade jetzt so, ich habe jetzt gerade Pfifferlinge gekauft. Pfifferlingszeit. Bäm, einfach in die Pfanne rein, oben drauf.
Du weißt schon, was du gerade hier bei mir auslöst, ne?
Ich hoffe, Speichelfluss.
Das ist ziemlich fies. Obwohl, wir haben ja hier noch leckeren Käse.
Ja.
Da wollte ich jetzt noch nicht ran. Ich habe schon mit dem Brot hier geschmatzt, aber ja, das machen wir auch gleich. Aber hast du denn ein, das ist ja immer so die Frage, hast du denn ein Lieblingsprodukt, mit dem du gerne arbeitest? Oder andersrum, auf was würdest du nicht verzichten in der Küche?
Aha.
Können auch zwei unterschiedliche Antworten sein.
Okay, sagen wir es mal so. Es sind viele, viele, viele Sachen. Viele, viele, viele Sachen. Für mich ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz oben ist, Parmesan. Mein Umami-Parmesan. Mein guter irgendwo rein Käse. So, ja. Oder Käse grundsätzlich könnte ich nicht drauf verzichten. Das ist für mich was, was für mich ganz, ganz besonders ist. So, also ich liebe es mal, einen Ziegenkäse irgendwo drauf zu haben. Ich liebe es, Parmesan irgendwo reinzureiben. Ich finde es ganz, ganz toll, irgendwie, wenn du abends irgendwo sitzt, ein tolles Brot hast und dann Käse zu, dann brauche ich nicht wirklich viel was anderes. Und was dann auch dazu kommt, so Butter ist ein Lebensmittel, auch was für mich ganz besonders ist.
Was haben wir denn hier eigentlich für eine? Die ist so ein bisschen...
Die ist so ein bisschen gelaucht.
Mhm. Ah, gelaucht.
Die ist so ein bisschen gelaucht. So eine kleine Lauchbutter haben wir hier. Ja, ich finde aber, die Kombi so mit dem Brot ist ganz, ganz nice. Und es ist so, auf Fleisch, wenn wir sagen würden, du kannst jetzt ein Jahr kein Fleisch essen, würde ich sagen, komme ich schon mit klar. So, aber dann so, wenn ich Butter, Eier und Parmesan haben dürfte, dann würde ich schon irgendwas draus machen.
Da kommst du schon klar, ne?
Ja. Mhm. Letztens so saß ich bei der Küchenschlacht und hab so ein Tries vom Knödel probieren dürfen. Und der Kandidat oder die Kandidatin, die mir das gemacht hat, wusste, dass sie das tut. Es war braune Butter, es war Parmesan auf dem einen drauf und es war einfach. Boah, da hast du Lust gehabt, drin zu baden einfach, weil so diese Aromen, braune Butter, Parmesan, ein bisschen so ein Knödel dazu, ne?
Ah, das ist ja schon geil. Die wussten, wer da sitzt, ne?
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das war wirklich.
Aber es sind ja, das ist ja auch eigentlich eine einfache Sache, oder? Ja. Ziemlich einfaches Gericht.
Ja, super.
Und das sind ja auch diese einfachen Sachen. Und du hast vorhin gesagt, fand ich ganz toll, lieber ein bisschen, also Überflüssiges weglassen.
Ja.
Und ich glaube, das gab ja mal so eine Zeit, wo man sehr viel Überflüssiges irgendwie dabei getan hat, so bei so einem Essen, ne? So ein bisschen Deko und auch manchmal mehr als Deko, wo du sagst, ey, brauchst du doch nicht. Lass doch das Produkt so, wie es ist, wenn das Produkt gut ist.
Ich bin fast ein bisschen konservativ. So, wenn ich das sag so, ne? Also ich mag gern moderne, junge, frische Küche. Aber ich bin zum Beispiel so nicht so dieser, das ist auch ein bisschen widersprüchlich. Ich mag zum Beispiel Karamell und Salz sehr gerne. Aber wenn ich Schokolade und Chili höre, dann gehen mir die Nackenhaare hoch.
Ja?
Ja, überhaupt nicht meins. Habe ich nie verstanden. Habe ich nie den Zugang gekriegt. Kannst du jetzt Schokolade, ja? Chili, ja? Aber das fand ich noch nicht so. Ich auch so, manche Flavor-Kombinationen gehen bei mir in meinem Kopf.
Aber du schmeckst ja auch im Kopf, insofern, und da geht dann, gibt's da irgendwie Barrikaden.
Es löst nichts aus bei mir. Es ist so, wo ich sag so, das ist ja manchmal so. Es ist ja manchmal sind so wenig Emotionalität in Gerichten.
Auf jeden Fall, wer wissen will, was du kochst und was es so Leckeres gibt, der folgt dir auf Instagram.
Ja.
Oder möglichst. Oder kriege ich schon einiges mit. Wo soll man dir noch folgen?
Wo du willst. Theoretisch bin ich auch auf TikTok unterwegs.
Ja.
Da habe ich aber noch nicht so, da bin ich noch ein bisschen herzlos.
Also, ja.
Da verwurste ich nur das, was sozusagen auf Instagram ist.
Zweitverwertung.
Ja, aber da bin ich noch nicht so. Das werde ich mir aber sehr viel mehr Mühe geben. Und jetzt, nächstes Ziel ist tatsächlich so YouTube.
Ja.
Na, das ist so ein Ziel, wo ich auch gerne was machen möchte. Und ansonsten gerne mal Küchenschlacht, NDR, Mediathek sind auch noch dieses Folgepimp mit Sendungen von mir mit den Ernährungsdocs zusammen zum Beispiel. Da hast du ganz, ganz viel.
Da habe ich noch eine Frage zu. Thema Ernährungsdocs beziehungsweise Trends. Das wollte ich nämlich von dir noch wissen. Ich weiß nicht, ob das ein großer Trend wird. Also personalisiertes Essen. Also wirklich das Essen, was mir gut tut. Wir haben mal erfahren irgendwie, dass nicht jeder alles gleich verträgt. Ne? Jeder Darm ist anders und ne? Jeder verwertet auch das anders. Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass es dahin kommt, dass wir wirklich personalisiert essen und sagen, diese Lebensmittel sind gut für mich und ich esse nur diese? Wird also, hier ansatzweise schon gemacht.
Ja, ja, also im Restaurant ist es absolut, also wäre es für mich jetzt unmöglich. Es gibt so in China gibt es so Restaurants, wo du hingehst und das ist so Gesundheitsrestaurants. Da kriegst du
schon,
so eine Liste, so was du hast, und dann wird das zusammengebaut, dann kriegst du dein Essen, was auf dich perfekt stimmt. Das ist so ein TCM, ne?
Ja.
Ding. Das ist also ganz, ganz spannend. Ich bin überzeugt davon, dass es dir gut tut. Ich bin sehr überzeugt davon, dass dir personalisiertes Essen gut tut, weil wir Wir sind zu unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt und wir starten auf einer relativ ähnlichen Basis. Aber durch viele Einflüsse, die auf uns einprasseln, entwickelt sich auch unser Mikrobiom und auch ganz viele Dinge entwickeln sich komplett anders. Die wenigsten Menschen haben noch ein intaktes Mikrobiom und bestimmte Lebensmittel führen halt dazu, dass du in deinem Körper Sachen auslöst, die nicht gut für dich sind. Das Thema Gewichtsprobleme, Übergewicht, Co., bestimmte Gesellschaftskrankheiten kannst du durch die richtige Ernährung mit Sicherheit in den Griff kriegen. Du musst diszipliniert sein und das bin ich selber auch nicht, aber ich weiß, wenn ich was, ich habe für mich jetzt mein Ding gefunden. Es hat letztens funktioniert, durch den Stress schaffe ich das nicht immer. Das heißt, das Thema Disziplin, da muss ich noch dran arbeiten. Aber es ist unfassbar, auf was für ein Energielevel dich das bringt, weil du einfach viele belastende Stoffe aus deinem Körper raushältst. Das ist ein Thema, du musst dich dafür sensibilisieren und dann funktioniert es. Wenn du willst, dass es dir besser geht, dann kannst du das machen und dann gibt es auch eine Lösung dafür, die du in deinen Alltag so integrieren kannst, dass es möglich ist, das ohne wirklich viel Verzicht zu machen. Es ist enorm. Also wirklich enorm.
Und einige Sachen, auf die man verzichten sollte, sind ja schon offensichtlich, ne? Die man so konsumiert.
Also ja, was ein bisschen ätzend ist, sind so die neuesten Veröffentlichungen, was das Thema Alkohol angeht. Das, früher hat man ja gesagt, so ein Glas Alkohol oder so am Tag ist noch okay. Mittlerweile gibt es keine Empfehlung mehr, auch nur für ein Glas Alkohol.
Nee. Aber bei Kaffee ist es auch unterschiedlich. Ne? Das schwankt auch immer. Mal ist es gut, mal ist er wieder schlecht.
Tendenziell ist Kaffee nicht schlecht. Es kommt immer auf den Menschen an. Es gibt ja, also das ist ja grundsätzlich so auch mit dem, das ist Dessert oder Kuh oder irgendwas, also negative Wirkung. Es gibt Menschen, die sollten keinen Kaffee trinken. Aber grundsätzlich ist Kaffee nicht so problematisch, wie man immer denkt.
Aber du musst dich halt schon intensiv damit auseinandersetzen, ne? Aber wie gesagt, offensichtlich, also dass ich nicht mir 2 Tafeln Schokolade reinpfeifen soll oder sonstige.
Aber es schmeckt.
Ja, und da musst du halt dann wieder lernen, dich zu disziplinieren, oder?
Genau.
Nicht die Tafel, sondern Riegel nur.
Nee, also das ist so, das Problem sind oft die Zuckerspitzen. Also das ist so diese Insulinausschüttung, die so kommt. So, ne? Das löst so viel in dir aus. Und das hat so viele hormonelle Dinge, die da zusammenkommen. Das heißt, dieser Peak, der dann kommt, das heißt, du isst Zucker, in deinem Mund passiert was, das ist das erste Ding. Dann gehst du runter, dann geht es in deinen Blutzucker, dann knallt das Ding hoch und was passiert, wenn es abfällt, macht es Bock auf mehr. Und dann musst du mehr. Und dann hast du manchmal, wenn du jemand bist, der vielleicht auch in deinem Kopf noch abgespeichert hast, Süßigkeiten sind Belohnung, dann hast du nochmal das Belohnungszentrum in deinem Kopf dabei, dann kommen verschiedene Faktoren zusammen, die dazu führen, dass du das Gefühl hast, du tust dir gerade was Gutes und du brauchst das jetzt. Und wenn du einmal durch dieses Tal durchgehen würdest, so, ne? Irgendwas anderes essen würdest und dann einfach mal so in so eine Low-Carb-Phase reingehst, so, ne? Eine Ketose dann nachher irgendwie so, dass du sagst, dass du da einmal so durchgehst, dann hast du das Verlangen nicht mehr so. Und dann kommt das Verlangen nur noch so temporär und dann kannst du sagen so, ja, ich nutze das jetzt mal und dann muss danach aber die Disziplin kommen, die sagt, bam. Es gibt auch verschiedene Mechanismen, die sagen, so wenn du vorher was anderes isst, einen Salat isst, bevor du Schokolade isst, dann ist der Glukoseanstieg oder der Blutzuckeranstieg nicht so hoch im Körper, so schnell. Es ist für Männer, es ist ein echt krasses Problem. Also für Männer noch mehr als für Frauen so. Und das ist so, gerade so auch Longevity ist ja jetzt so gerade das Mega-Thema. Und da ist die Ernährung nicht so ein großer Part wie beim Thema Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion ist Ernährung Number Uno. Sport, kannst du laufen, wie du willst. Longevity kommt verschiedene Faktoren zusammen. Ja, da kommt dazu Bewegung, kommt dazu Ernährung, kommt dazu
Schlaf.
Prophylaxe, Schlaf, gucken, medizinische Untersuchungen. Das ist ein ganz großer Punkt, der da zusammenkommt, weil das ist dann so ein größerer Punkt. Also bei Gewichtsreduzierung und Fitness und Co., da ist ganz klar Ernährung auf Nummer 1 und sonst so, wenn wir länger gesund alt werden wollen, da kommen noch andere Faktoren gleichermaßen mit dazu. Merkst du, das ist so ein Thema für mich, ne?
Puh, dass ich das nochmal aufgemacht habe hier, fand ich aber ganz gut.
Ja.
Nein, aber das ist, ich glaube auch, du musst dich aber damit beschäftigen, nicht? Du musst dich intensiv damit beschäftigen.
Ja, es ist noch nie so leicht gewesen wie jetzt.
Ja.
Ist noch nie so leicht gewesen wie jetzt. Also theoretisch kann ChatGPT dir dabei helfen und dir schon mal sagen, so, was so dein Ding ist. Du kannst verschiedene Foren nutzen. Es gibt etliche Literatur dazu. Es gibt ganz viele Sachen. Du musst noch rausfinden, was das Richtige für dich ist.
Genau. Und dann dich daran halten und dann auch nicht rückfällig werden und die Tüte Chips dir ziehen. Weil was ist eigentlich der Grund, warum man eine Tüte Chips nicht wieder weglegen mag? Oh. Gibt's da?
Ja, das sind die Stoffe, die da drin sind, ja, ne? In der Tat. Und das ist natürlich auch was dafür sorgt, so dass du auf einmal ist auf der einen Sache ist Zucker drin, dann sind da Fette drin, dann sind da Gewürze drin und das macht alles Bock auf mehr. Und diese Kombination aus allem ist so, es ist Fett und Zucker drin. Und das es gab mal so, gibt's ein paar Studien, ich glaube, es ist Sugar Rush mit Jamie Oliver und es gab noch so ein anderes Ding, wo dann so gezeigt wurde, was dich dazu bringt, maximal Gewicht zuzunehmen. Ist es Zucker oder ist das Fett? Die Kombination aus beidem, Fett und Zucker, wirkt wie so ein Booster. Iss mal einen Löffel Zucker, so einfach im Mund, hast du keinen Bock drauf. Es ist nicht geil.
Ich mache mir jetzt aber auch nicht die Zucker auf die Butter.
Nee, aber wenn du Butter hast, richtig geile Butter, und du machst da Zucker oben drauf,
ja,
hat das wieder einen Geschmack.
Ja.
Diese Kombination macht Lust auf mehr. Und diese Kombination aus Fett und Zucker macht immer Lust auf mehr. Und deswegen kannst du in solchen Fällen auch relativ schwer aufhören, das zu essen. Ernährung ist eigentlich der Schlüssel. Also es ist wirklich der Schlüssel für ein gesundes und glückliches Leben.
Und ich finde es nur Wahnsinn, weil wir wissen es ja eigentlich besser. Ja? Wir wissen es alle besser. Ist aber so schwer, da diszipliniert zu sein.
Oh, jetzt fliegt doch der Hubschrauber rüber her.
Den lassen wir mal eben durch. Ist ja, hier wird ja was geboten.
Okay.
Also ich bin schon schwer.
Soll ich dir erklären, warum das so schwer ist?
Ja,
bitte. Okay, pass auf. Wenn du eine heiße Pfanne anfährst, ne, ohne Handtuch, verbrennst du dich. Es kommt direkt in deinem Kopf an, heiße Pfanne, scheiße. Wenn du einen riesigen Eisberg isst, ne? Dann bist du erstmal vielleicht ein bisschen satt, aber du hast kein Scheißgefühl. Außer du hast eine Laktoseintoleranz, dann hast du ein Scheißgefühl. So, wenn du das öfters machst mit dem schlechten Essen, dann schleicht sich erst langsam das ein, was die Auswirkung des schlechten Essens kommt schleichend, ganz langsam. Viele andere Dinge kommen sofort. Dinge, die sofort kommen, lassen wir. Das Schleichende, das führen wir gar nicht mehr ins Essen zurück, weil wir haben noch die ganze Zeit gegessen und so. Ich hab noch nie ein Problem gehabt mit Zucker, noch nie. Nee. Aber diese Welle steigt immer weiter an und immer weiter an und immer weiter an und wir bringen das nicht in Verbindung damit. Es ist wie ein Hund, wenn du einen Hund konditionieren willst und dem eine Viertelstunde später was davon erzählst, dass er da nicht hinpinkeln soll, dann wird er das nicht mehr, dann bringt er das nicht mehr in Zusammenhang. Und so sind wir das auch, dass wir oft nicht das mit dem Essen in Zusammenhang bringen, weil unser menschlicher Körper ist ein Wunderwerk, ist ein absolutes Wunderwerk und wir können ganz viel kompensieren. Ja, wir reagieren manchmal auf die kleinsten Mikrobakterien so, dass wir nachts nicht mehr vom Klo runterkommen, aber grundsätzlich so reagieren wir auch auf schlechte Lebensmittel nicht so direkt. Und wir haben auch die Sensibilität verloren für diese Lebensmittel, für das Schlechte. Wenn du mal eine Woche lang keinen Zucker isst, gar keinen Zucker, dann isst du mal eine Woche lang keinen Zucker essen und dann nach einer Woche isst du den ganzen Tag schön Gemüse, bam, bam, bam und abends isst du mal einen Esslöffel Zucker, nimmst du den im Mund und putzt dir danach nicht die Zähne. Und dann guckst du mal, wie du morgens aufwachst. Mit was für einem Pelz im Gesicht du aufwachst. Du hast wirklich ein Gefühl, das unfassbar blöd ist. Und so kannst du vielleicht feststellen, welche Lebensmittel für dich nicht so gut sind. Es gibt so ganz, ganz viele Modernes momentan gerade sozusagen, dass du dir so einen kleinen Sensor am Arm ballerst und dann deinen Blutzucker misst. Immer wenn du isst. Und immer wenn du bestimmte Dinge isst, um rauszufinden, welche Lebensmittel sich wie auf dich auswirken. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und das kannst du machen. Es gibt so Atemtests, so, wo du das machen kannst. Und es gibt viele, die dich dabei begleiten. Es gibt auch wirklich so Präventionsmediziner und Vorsorgemediziner, die sich nur auf diese Themen konzentrieren und dir sozusagen den Support geben, gesund alt zu werden.
Und jetzt fragen wir uns mal, was hat das denn, wenn es wirklich Schule macht und in der Breite angewendet wird, dann für Auswirkungen auf die Gastronomie?
Ich glaube wirklich, wenn wir Köche lernen, wie das funktioniert, kann das sehr, sehr positive Dinge haben. Mhm. Weil dann sind Punkt A erstmal so die Geschmacksverstärker raus und dann ist Zucker und die Zugabe von vielen Lebensmitteln so ein bisschen kontrollierter. Ne? Weil du dann einfach auch weißt, was auf dich zukommt.
Und gleichzeitig muss sich ja auch das Geschmacksempfinden bei den Essern ändern, weil die sind ja auch vollgepumpt mit Geschmacksverstärkern. Also die reagieren ja eben darauf.
Definitiv. Ne?
Und das schmeckt ja nach nichts.
Es ist ja auch so, dass die asiatische Küche oft so mega, mega, mega gesund ist. Zum Beispiel so Deep Fried Chicken Co. irgendwas. Es gibt kaum ein Gericht, wo noch mehr Zucker drin ist als in dieser Glasur fürs fucking Deep Fried Chicken. Wir haben ja auch Deep Fried Chicken. Das ist jetzt diese Woche von der Karte. Weil ich habe eine Variante gehabt mit weniger Zucker. Und die Gäste haben das total gefeiert. Das geht auch ohne.
Ja.
So, ne? Es geht auch mit weniger. Und manchmal ist so diese asiatische Küche so, die Asiaten können das sehr, sehr gut. Wir Europäer oder die westliche Welt, wenn wir versuchen, manchmal Dinge so ohne das Know-how zu kopieren, scheitern wir kläglich an einfach unserer Umsetzung. Ich finde, das ist so schade, was wir manchmal aus den Dingen machen. So, ne? Wir overdosen gerne.
Mhm. Viel bringt viel.
Ja, das ist so.
Wenn du nicht hier bist, bei dir ist in der Küche, ne? Personalessen, wo gehst du dann hin?
Ach du Scheiße.
Ja. Das ist immer schwer.
Also,
ich beantworte die Frage nie, aber ich lasse dich hier nicht raus.
Also wenn ich in Kopenhagen bin, dann gehe ich immer ins Fiskebar.
Ja, da komme ich mit.
Wenn ich in Berlin bin, ist es immer so tagsüber als erstes Monsieur Wong. So, und ich habe hier...
Ja, ey, du auch? Gehe ich auch gerne hin.
Ja. Es ist so basic. Ja. So, kommst du hin, kommst du an.
Es sind ja auch keine Neuheiten, sondern es sind eher so Klassiker. Ja.
Also, in Hamburg bin ich in letzter Zeit wirklich wenig essen gegangen. Ich habe ganz, ganz viel oben auf der To-Do-Liste. Wirklich auf der To-Do-Liste. Was ich hier in Hamburg zum Beispiel mittags, wenn ich in der Stadt bin, gerne mal mache, ist Orin-Ishi. Das auch. Zack, zack.
War ich gestern Mittag,
einfach easy going.
Ja.
Und was die haben ja auch eine sensationelle Weinauswahl. Und da triffst du Montag, Dienstag triffst du immer viel Gastro da. So, und dann sind ja immer alle schön und auch mal einen guten Vino trinken. Dann, was war mal noch? Letztens war ich in der Innenstadt, habe ich mal versucht, mir einen Döner zu holen bei diesem komischen neuen Dönerladen da. Aber wenn die glauben, dass ich mich da so lange anstelle, hast du...
Wie so in der Europa-Passage.
Ja, krass. Ja, gut.
Gibt's denn noch was, wo du sagst, irgendwo in dieser Welt, auf dieser Welt, ein Restaurant, wo du sagst, da möchte ich mal hin? Also in diese Region und in dieses Restaurant?
Da gibt's viele Restaurants auf der Welt, die ich gerne besuchen möchte, mit Sicherheit. Letztens hat mich einer meiner Kollegen so angefixt, dass ich den jetzt gerne mal besuchen möchte. Ich habe mich letztens mit Alex Kumpner unterhalten und da hat mir so ein bisschen so das Esszimmer bei Alex Kumpner in Wien und da hat er mir so ein bisschen so erzählt, so wie er seine Sachen macht mit Schmoren und kein Sous Vide mehr und hier und dies und das und jenes und das war genauso das, wo ich sage so, das klingt so, als hätte ich da Bock drauf. Und deswegen habe ich da gesagt, das wäre jetzt mal so wo einer der naheliegenden Punkte. Das Problem ist bloß, der hat glaube ich nur am Wochenende, also Montag, Dienstag, Mittwoch zu. Ich glaube, alles ab Donnerstag. Insofern wird das erstmal nichts werden bei mir. Ich finde ja, ein Ding kann ich noch erzählen. Kulinarik, wo sagst du gerne essen gehen? Wie der Kopenhagen. So, pass auf. Wir haben Tisch reserviert im Meat District für Pizza essen. So, wollen mit den Kindern losgehen. Sind am Tag vorher schon da gewesen und gehen danach vorbei. Und gehen auf einmal an einem Laden vorbei, denkt, der war doch gestern nicht hier. Da war doch gestern nur eine Wand. Da ist hinter so eine Schwingtür und es war zu. Da war kein Schild dran, gar nichts. Und dann war da ein Pop-up Asia-Koreaner, glaube ich. Da kam das erste Essen raus, habe ich das gesehen. Da habe ich gesagt, so, wir sind jetzt gleich zum Essen verabredet, ne? haben wir uns hingesetzt mit den Kindern und haben einmal die ganze Speisekarte hoch und runter gegessen. Ja. Und haben wirklich Vollgas gegeben, sind dann danach, und das war, weil wir schockverliebt waren ins Restaurant, und da sind wir da ins Gespräch gekommen, der kommt demnächst auch mal uns in Hamburg besuchen, weil er ab und zu in Hamburg sind, die haben auch hier in Hamburg Verwandte und Co. Und dann sind wir danach, weil wir anständig sind, haben wir den anderen Tisch natürlich nicht storniert und haben uns dann mit den Kindern zusammen noch Pizza reingezwängt, keine Vorspeise gegessen, dafür dann halt den Konsum über den Wein geregelt, sozusagen. Also, das ist so, wenn du kulinarisch affektlabil bist und wenn du geiles Essen siehst und einfach nicht anders kannst.
Kulinarisch affektlabil. Herrlich.
Ja, das ist so, oh, du stehst da und siehst ja was und denkst so, ich bin satt, ich kann nicht. Mhm. Ich kann einfach nicht. Aber ich muss. Ich muss einfach das jetzt probieren.
Was ist, war die Pizza auch noch gut?
Das vorher war besser.
Die Höflichkeitspizza. Ja.
Das vorher.
Aber Kopenhagen finde ich auch immer toll. Finde ich super. Und da gibt es eben diese Classic, so wie Fiskebahn, ja, und dann auch immer mal was Neues. La Banquina mag ich auch gerne.
Okay, war ich noch nicht. Kannst du mir demnächst mal eine Liste aufschreiben, wenn ich das nächste Mal wieder hinfahre, dann.
Das finde ich ja sowieso am besten. Ne? So diese Listen, ne? Wenn man so ein bisschen rumfragt in der Community, ja, ich bin jetzt da und da, bin jetzt, was weiß ich, San Sebastian, wo soll ich hin? Da war ich auch neulich. Das war super. Aber nur Pincho Bars haben wir gemacht. Nur Pincho Bars und das war.
Das ist ja auch manchmal so unaufgeregt, weißt du, so, dass du einfach so hingehst. Ich will ja auch nicht. Ich möchte ja nicht Teil einer Aufführung werden. Und das ist ja in vielen Sternenrestaurants, bist du ja Teil einer Aufführung. Du bist ja sozusagen. Du bist ja eigentlich ein Part of it. Und ich habe einmal so eine ganz große Überraschung erlebt in einem total geil, für mich kulinarisch mega geiles Erlebnis. Ruud Moschik in Amsterdam. Gibt es mittlerweile nicht mehr, das Moschik. Der hat jetzt sein Restaurant irgendwo, wo hat er das jetzt? Irgendwie so in Tel Aviv oder so? Ich bin mir sicher, wo der jetzt ein Restaurant hat. Auf jeden Fall geile Küche, auch diese israelische Würzung und Co. Das Ganze so mega zornig, geil gemacht, laute Mucke. Wir waren komplett underdressed, weil ich von Wolfgang Otto den Tipp hatte. Und ich habe, weiß ich wie, Wolfgang Otto, Otto Gourmet mit habe ich gedacht, das ist ein Steakhouse. Das war in meinem Kopf abgespeichert. Das ist ein Zwei-Sterne-Laden gewesen. Und für mich sehr weit oben. Das war richtig schöner Abend. Richtig schöner Abend. Solche Sachen, das ist so. Das bleibt halt in Erinnerung. Also Essen, Kulinarik.
Und warst du da Teil der Inszenierung?
Nee. Gar nicht. Gar nicht. Die haben eine Glasküche gehabt. Das war schon eine Inszenierung. Es war geil. Also war wirklich cool. Also es war, du konntest alles sehen. Die standen da und die wussten, was sie machen. Und es hat Spaß gemacht, dem beim Kochen zuzugucken.
Hm. Weil so ein bisschen Theater bzw. Aufführung finde ich ja ganz schön, weil das ist ja auch dein Event. Ja. Aber machst du ja nicht jeden Tag. Machst du nicht jede Woche?
Nö.
Machst Nein. du selten. Ja.
Nee, das ist total schön, wenn du mal irgendwo bist, wo du hingehen kannst und wo du dann einfach Spaß haben kannst beim Essen. Deswegen sind wir in Hamburg wirklich auch oft in den einfachen Läden unterwegs. Wenn ich mit den Kids irgendwie unterwegs bin, ich bin bei Marcel, bin ich total gerne, im Batu so, ne? So die Vorspeisen sind immer lecker, immer schöne kleine Dinger, die Nudeln sind dann so seine Nudel-Society. Das ist auch mega, ist auch lecker.
Muss ich auch mal wieder hin. Aber ich komme hier auf jeden Fall zum Überraschungsmenü.
Ja, definitiv.
Da bin ich mal gespannt. Ja. Gerührte, cremige, Polenta. Ja, ja. Wenn es die dann noch gibt. Gibt es ein Rezept, das ist jetzt die Abschlussfrage. Gibt es ein Gericht, das du nicht oder kaum von der Karte bekommst? Bei Public Demand ist es immer wieder drauf.
Fischsuppe.
Oh, das ist doch gut.
Fischsuppe.
Ja.
Ja, ich glaube, Fischsuppe würden die uns killen.
Deswegen das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
Also Garnelen, Linsen ist so das zweite Ding, was dahinter steht, aber eigentlich die Fischsuppe ist so, die kommt von überall, um die zu essen.
Könnte ich jetzt auch, aber ich freue mich auch auf den Käse. Tarek Rose, war ganz toll hier bei dir. Eine
große Freude.
Ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und wieder Überlänge hier.
Scheiße.
Wieder Überlänge.
Ich habe doch gleich am Anfang gesagt, dass ich sabbel.
Ja, du hast aber auch gesagt, du hast was vor. Ich dachte, ich werde hier mal rausgeschmissen irgendwann.
Ja, wir haben nachher noch ein Appointment, aber...
Okay. Schlusswort von dir?
Koch immer mit Liebe.
Ja.
Ist die beste Zutat.
Das unterstreiche ich. Tschüss, danke. Ihr Lieben.
Tschüss. Ciao.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.